Leute, zum Start in die Woche die gute Nachricht vorneweg. Jan Platte hat gesagt, der Ausschlag ist okay.
Aber sehr okay, Schmizo. Also der Sound müsste heute tatsächlich perfekt sein, wenn du den Ausschlag meinst.
Ach so, ich dachte, du hast schon wieder irgendwas an den Ellenbogen oder an noch unangenehmeren Stellen, von dem ich bisher noch nichts wusste. Aber du meinst den Pegel.
Okay, du sagst Pegel, ich sag Ausschlag. Vor allem schon wieder was an den Ellbogen, als wenn ich da jemals was gehabt hätte.
Stimmt, eigentlich ist eine freche Behauptung von mir, ne? Aber kommt gut rüber. Ich stand da immer so Ellenbogen an Ellenbogen mit dem in der Vertonkabine, sage ich auch bei EA Sports FC 25. Ich muss noch den ganzen Namen reinkriegen, also als wir vertont haben. Und dann dachte ich mir immer, was hat der Typ da an den Ellbogen? Da habe ich mich immer so versucht, weiter zur Seite zu schneiden. Das ist alles Quatsch. Wie komme ich eigentlich da drauf? Ich sag's dir, Jan, ich glaube, das Wetter schlägt mir ein bisschen auf den Schädel. Es ist die Zeit, wo die Erkältungen herannahen. Ich habe noch keine, aber ich glaube, man hört's auch. Ich bin so ein bisschen belegt. Ich glaube, den Sommer haben wir verloren mit diesem Wochenende.
Ja, wobei, wenn ich dir jetzt ins Gesicht gucke, dann scheint da irgendwie der ein oder andere Sonnenstrahl durch dein Zimmer. Ich glaube, du bist in NRW geblieben, einfach nur aus meteorologischen Gründen, wenn das das richtige Wort ist. Denn hier in München hört es seit Tagen nicht auf zu regnen und es sind gefühlte 4 Grad, maximal 5. Also ich gehe wirklich nur vor die Tür, wenn ich dazu gezwungen werde.
Das hat mich auch sehr entlastet sozusagen, weil ich bin zur Konferenz am Samstag. Ich bin dann von dort nach Hause und hatte aber mal gar kein schlechtes Gewissen, mich 3 Stunden vor die Glotze zu setzen. Am Ende waren es sogar über 4 und mir einfach nur auf RTL den Raab-Kampf anzugucken und zu sagen, das passt doch astrein jetzt. Hast du den eigentlich auch gesehen?
Ich habe den nicht gesehen und war aber auch boxmäßig unterwegs, denn ein Freund von mir, Nick Trachter, hat das wunderbare Boxwerk in der Maxvorstadt in München, in der Schwindstraße, und da gab es eine Veranstaltung. Boxen meets Jazz, gab Live-Musik, ganz viele Leute, die da irgendwie zugegen waren, und man stand da und hat was getrunken, die Kinder flitzten durch die Boxringe und haben sich an den Sandsäcken abgemüht und vergnügt, und das war mein Boxerlebnis am Samstagabend. Wie war's? Ich habe wirklich nichts gesehen, außer ein paar Schnipsel auf Insta.
Aber siehst du, da hätte ich gar keinen, wobei das klingt ja nach einer Indoor-Veranstaltung und klingt cool, aber da, wirklich, am Samstag hat es mich sowas von nicht vor die Tür gezogen. Böse Zungen würden sagen, Regina Halmich hat sich auch am Sandsack abgearbeitet. Nein, aber wirklich, ich fand es krass, wie er aussah, mit Ende 50, sehr, 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 sehr krass trainiert, gute Muckis, guter Flex, als er seinen Bizeps gezeigt hat. Und für mich war es, du bist ja ein Ticken älter als ich, ne? Aber für mich war, ich weiß gar nicht, was du für einen Blick auf Raab hast, aber für mich war das das war richtig nostalgisch. Das war so ein richtiger Deep Dive zurück in eine richtig gute Fernsehzeit und große Teile meiner Jugend. Und das Irreste war für mich, dass ich irgendwann Muttern dazugesetzt hat, als ich mir das da angeguckt habe. Und die ist 4 Stunden nicht mehr, naja, nicht ganz, die ist 2 Stunden nicht mehr weggekommen und wollte das auch sehen, weil die auch gesagt hat, ihr habt doch damals immer TV Total und Raab und so. Und ich bin gespannt, was jetzt kommt. Aber das war, sagen wir mal, sportlich kommen wir gleich zu größeren Highlights, aber so für mich vom Entertainment-Faktor und meiner Glückseligkeit ein bisschen Jugend zurückzugewinnen, war es großartig.
Na, das klingt doch wunderbar. Und es gab die Ankündigung, das habe ich in jedem Fall auch vernommen, dass es wieder Shows geben wird.
Ja.
Der Marke Stefan Raab, und ja, mal gucken, was es da alles so gibt in der kommenden Zeit.
Bin gespannt, was er da macht. Ja, und ich weiß gar nicht, fangen wir chronologisch an am Freitagabend oder willst du was von deinem Spiel erzählen? Lass chronologisch anfangen und dann hangeln wir uns durch, weil Freitagabend ist ja immer so ein bisschen standalone. Und ich war sehr gespannt, wie Dortmund sich zeigt in so einem Spiel, wo es nach so einem müden 0-0 in Bremen, aber dann bist du zu Hause, und irgendwie Nuri Sahin hat ja auch gesagt, ja, das haben wir alle schön erzählt, dass wir hier zu Hause Flutlichtspiel Freitagabend seit 100 Jahren nicht mehr verloren haben. Aber sie sahen dann auch echt ganz gut aus, ne? Gerassi-Debüt, da war viel Gutes dabei bei Dortmund. Adeyemi, dem hat wirklich scheinbar die U21 unfassbar gut getan. Das war ein sehr runder Mix. Und wenn man sich nochmal überlegt, wie krass Heidenheim in die Saison gestartet ist, Respekt Dortmund, da mal 4 Hütten zu machen, das, Das ist so ein, zwei mehr, als ich erwartet hätte. Ich dachte eher, das wird für die sehr, sehr mühsam und ein anstrengendes Spiel. Das fand ich dann schon ganz geil, wie viele die da reingehauen haben.
Ja, vor allen Dingen, weil ja eben in den Spielen davor, du hast es kurz angerissen, Schmiso, finde ich, viele Sachen an die vergangene Saison, auch an den Anfang erinnert haben, auch unter Edin Terzic. Ja. Und da gab es ja sofort auf die Mütze, nicht nur für Terzic, sondern im Prinzip auch für alle anderen, weil es nicht schön genug war. Ich meine, die sind auch mit dem 1-0 gegen Köln gestartet, danach unentschieden in Bochum gespielt, Anfang letzte Saison. Man hat jetzt ja auch gedacht, da müsste doch eigentlich mehr gehen bei Borussia Dortmund mit dem neuen Mann und den neuen Ideen. Logisch, dass es ein bisschen Zeit dauert, aber grundsätzlich, finde ich, hat man sich ein bisschen mehr erwartet. Und jetzt dieses Spiel, ich bin völlig bei dir, mit Guirassy, das erste Mal in der Startformation, der ihnen sowas von gut getan hat, auch wenn er nicht getroffen hat. Aber wie toll ist der für dieses Team mit seiner physischen Präsenz, mit seiner Technik, mit seinen Läufen. Der passt hervorragend rein, das muss man ganz ehrlich sagen. Und dann haben sie ja mitunter mit drei Zehnern gespielt, weil Adeyemi dahinter, Malen dahinter, Brandt dahinter, überall waren. Es war so viel guter Fußball und nicht ohne Grund, würde ich sagen, kann sich Nuri Sahin wirklich als Punktsieger in diesem schönen Trainerduell dann gefühlt haben, zumindest in den ersten 60 Minuten, weil Frank Schmidt ja auch klar gesagt hat, dass ihn Dortmund überrascht hat in der Anfangsphase und sein Team nicht wirklich damit zurechtgekommen ist. Ja, und ja, Adeyemi hat wie viele Tore gemacht bei der U21? 5?
Ich glaube 5 in 2.
Ja, ne? Genau. Geiler Move von ihm, finde ich auch. Also dann das sofort anzunehmen, nicht oben mit dabei zu sein, sondern wieder bei Toni Di Salvo, dann in der U21 mit am Start zu sein, die Tore zu machen und das Ganze dann mitzunehmen in so einen Freitagabend, wo der Tabellenführer zu Gast ist in Dortmund. Und ja, es war beeindruckend gut, vor allen Dingen in der ersten Dreiviertelstunde, in den ersten 60 Minuten.
Ich war ja neulich eingeladen beim BVB so zum Saisoneröffnungstalk mit Nobby Dickel und Julian Brandt. Und da hatte ich das erste Mal so einen Mic-Drop-Mund-offen-Moment. Das war nach dem DFB-Pokal-Wochenende, also noch vor dem ersten Bundesligaspieltag. Und dann ging es um das Tor, was Julian da gemacht hat. Und dann fragt Nobby Dickel ihn danach, hier gut auf dem Bein geblieben und so. Und dann sagt er, ja gut, ich hätte mich auch so Adeyemi-mäßig fallen lassen können und versuchen, den Elfmeter zu kriegen. So, what? Das hat er gerade nicht wirklich gesagt hier. Also alles live auf Band. Die Zuschauer, war auch so ein leichtes Raunen da im Westfalenpark, wo wir waren. Da habe ich nachher mit ihm drüber gequatscht und der hat gesagt, ja ey, das kann ich doch auch mal hier öffentlich sagen. Ich habe dem das schon oft genug gesagt, dass er so ein geiler Kicker ist. Er soll mal gucken, dass er aufs Tor schießt, statt immer den Elfmeter zu ziehen, was er auch kann. Aber noch geiler wäre, wenn er ein paar Tore mehr macht. Und vielleicht erleben wir ja so in dieser Saison die nächste Reifestufe von Karim Adeyemi, weil die zwei Hütten waren es jetzt, 7 in der U21, das ist jetzt mal kein so schlechter Auftakt.
Ja, und er hatte bei Borussia Dortmund ja auch schon Phasen, die wirklich gut waren, aber die waren dann doch eher von kurzer Dauer. Mitunter waren dann Verletzungen der Grund dafür, dass er nicht richtig ins Laufen gekommen ist, aber als sie ihn geholt haben.
Letzte Hinrunde, glaube ich, ne? Da war er richtig gut, ja. Aber hat sich in der Rückrunde dann nicht fortgesetzt, so ist es in meiner Erinnerung.
Und ja, es gab auch Champions-League-Spiele von ihm, die fantastisch waren. Also der hatte dieses eine Ding, meine ich, gegen Chelsea, gegen Enzo, wo man
dieser 60-Meter-Sprint, genau. Und dann macht er den
ja. Um sich dann aber ein paar Augenblicke später muskulär zu verletzen und dann auch wieder draußen zu sein. Aber so grundsätzlich der Sprung von Salzburg und sagen wir mal Unterhaching, Salzburg, Dortmund, ist dann letztendlich schon ein Sprung gewesen, der nicht ohne ist. Und so ein Kerl braucht dann möglicherweise doch ein bisschen mehr Zeit, als ihm dann tatsächlich gestattet wird. Ich habe ein paar Leute gehört, auch in den letzten, ich sag mal, anderthalb Jahren in Dortmund, die immer wieder auch zu mir gesagt haben, die mitunter auch auf dem Trainingsplatz mit ihm standen, dass der Typ richtig Bock hat. Dass der wirklich richtig Bock hat und empfänglich ist für jeden Tipp, den er von einem erfahrenen Spieler bekommen kann und ganz viel aufsaugt. Und jetzt gibt's ja, glaube ich, auch hin und wieder die Diskussion wegen, ich weiß nicht, Freundin, die irgendwie Musik macht, was weiß ich was, irgendwelche Ablenkungssachen, die man ihm dann auch leicht unterstellt. Aber mir wurde gesagt, der ist bei der Sache. Auch wenn er nicht immer so wirkt und einen lockeren Spruch natürlich auch immer mit dabei hat. Aber ja, das könnte jemand werden, du. Wenn der verletzungsfrei bleibt, jetzt eine ganze Weile, der unter Nuri Sahin, der anscheinend auch einen guten Zugang hat zu ihm. dann auch jemand wird, der Dortmund extrem weiterhilft, im besten Fall dann eben über eine ganze Saison. Wie hast du es wahrgenommen? Weil das ja schon so ein bisschen, würde ich sagen, auch hier und da Überraschung gab in der Startformation, dass beispielsweise Emre Can nicht gespielt hat, sondern Felix Metscher mal wieder durfte, in dem Fall an der Seite von Pascal Groß, der komplett gesetzt zu sein scheint.
Das ist schon krass, ne? Der hat sich da jetzt schon so einen Flock reingehauen, was mich ehrlich gesagt auch nicht überrascht, weil wenn du Pascal Groß mit 33 holst, kannst du ja nicht sagen, so, den bauen wir jetzt mal 2 Jahre hier schön auf und dann spielt er hier Stamm. Nee, der Typ war Chef in Brightons Mittelfeld, was die Ballverteilung, die Pässe angeht, ist er jetzt auch. Ja, Metscher ist halt, ich sag dir ehrlich, ich mag sowas, weil wenn jetzt gegen... Bei allem Respekt vor Heidenheim, wobei ich glaube, das muss ich gar nicht sagen, weil Heidenheim war so, haben wir, glaube ich, zu Saisonstart und auch früher hier im Podcast so oft gefeiert. Für mich ist halt das Ding, wenn du jetzt gesagt hättest, ich stelle da Pascal Groß und Emre Can hin, dann das wäre ein Mittelfeld von der Ausrichtung her, egal wer dann da vorne spielt, weil natürlich dann hast du noch den Künstler Julian Brandt und die zwar auf den Außen malen, Adeyemi hast du schon gesagt, aber das wäre für mich eine Aufstellung, wo du sagst, so, wir spielen Heidenheims Spiel. Wir gehen mit Physis rein. Der Can soll da 2 Kämpfe gewinnen. Der soll denen das Leben schwer machen. Ich finde, ich hoffe, dass das Nuri Sahins Weg ist, weil daran hat, glaube ich, der BVB schon öfter mal gekrankt. Es ist total legitim in einem ganz anderen Spiel. Ich nehme jetzt das Klassikerbeispiel, die Bayern oder Leverkusen, ne? Wenn die sagen, ey, wir sind spielerisch noch einen über Dortmund, dann zu sagen, nee, über Can zum Beispiel zwingen wir euch unser Spiel auf. Aber wenn du gegen Heidenheim dich drauf einlässt, nee, da will ich Felix Metscher sehen. Der hat fußballerisch, der hat sicher nicht die Physis von Can, der hat auch nicht das Auftreten, aber der hat halt fußballerisch was ganz anderes. Insofern, ich bin da Fan davon, sich selber so auszurichten, dass ich sage, ich ziehe mein Spiel gegen den Gegner durch.
Ja, und wenn das Spiel ist, noch offensiver zu sein als in, ja, passt das, weiten Teilen der vergangenen Saison, zumindest diese klare Ausrichtung zu haben, genau, auch zu begeistern. Und das scheint es ja jetzt am Anfang dann auch, zumindest zu Hause gegen Heidenheim, genau gewesen zu sein, die Absicht, die da war, spielerisch alles gelöst zu bekommen und den Gegner vor so viele Probleme zu stellen, dass der einfach nicht mehr weiß, wie er darauf reagieren soll, dann finde ich das auch genau den richtigen Ansatz, denn wir reden bislang zumindest noch nicht, Schmizu, über Gittens, der bislang ja auch schon einen Auftritt hatte, der unglaublich war in dieser Saison, nicht über Duran Will, der in der Nationalmannschaft Sachen anscheinend gemacht hat, die auch vom anderen Stern sind. Also wenn du jetzt dieses Potenzial da vorne so ein bisschen gebündelt bekommst und immer von diesen verrückt guten Spielern, von denen du da 5, 6 vorne hast, immer 2, 3 ans Limit gehen können, ey, dann hast du großartige Aussichten. Das bringt mich gedanklich, da kommen wir aber später zu, schon fast zum FC Barcelona. Aber da gibt es dann auch so ein paar Parallelen, die einfach großartig sind, weil diese Spielfreude, wer strahlt sie aus?
Also du sagst jetzt gerade, Dortmund erinnert mich an den FC Barcelona, ist dein Take.
Na, das jetzt gerade, zumindest was den Freitagabend angeht, und lass dann Barca nehmen von gestern in Girona, komme ich später aber noch genauer darauf zu sprechen. Wenn du Typen hast, die in Form sind und du sie laufen lässt und dann von mir aus auch, das ist beim BVB jetzt ja auch wieder der Fall gewesen, auch das Risiko eingehst, erwischt zu werden, in dem Fall von Hoffenheimer kontern, Heidenheimer kontern und Umschaltspiel. Und es ist ja kurz mal ein bisschen wackelig geworden, dann finde ich das trotzdem einen coolen Ansatz, auch weiter dran zu bleiben, drauf zu bleiben, Bock zu haben, das nächste Tor zu machen. Und der Unterhaltungswert war definitiv extrem hoch, auch wenn Dortmund, und wenn wir wollen, können wir sicher einen Schlenker zur Defensive machen, Süle und das Foul zum Elfmeter, Waldemar Anton hier und da ein bisschen wackelig gewesen. Wenn du eben auch wieder Phasen hast, wo du merkst, da muss ich natürlich noch ganz vieles finden und das ist jetzt noch nicht Top-Top-Team-mäßig gewesen, weil mit ein bisschen Glück nimmt Heidenheim einen Punkt mit.
Das kann passieren, das kann passieren. Aber ich würde sagen, wegen der fortgeschrittenen Zeit, lass uns dann lieber weiter schlenkern auf den Samstag, weil da könnte ich aus der Konferenz gleich eins rauspicken, Jan, wo ich sage, da war halt genau das Gegenteil der Fall. Leipzig, die potenzialmäßig, ja, ich glaube, Olmos Abgang ist echt ein Brecher, das tut weh, aber da ist genug da, um Union, zumindest zu Hause, eigentlich auseinanderzuspielen. Und am Ende ein Elfmeter, den kann man, glaube ich, so und so sehen. Ich meine, Vogt wäre es gewesen. gegen Openda, der dann am Ende nicht drin ist. Und das war, ich will jetzt nicht sagen, da war ja von der Ausrichtung her, haben sie ja gar nicht irgendwie Leute da hingestellt. Also Alex Zickler, der ja den gesperrten Marco Rose vertreten hat, wo ich jetzt sagen würde, die sind auf irgendwas anderes gegangen. Man könnte jetzt sicher drüber reden, so wie der Nusa neulich gespielt hat, hätte der nicht von Anfang an da mitwirbeln sollen. Der hat ja neulich das goldene Tor gemacht gegen, verdammte Hacke, jetzt bin ich schon wieder.
Bochum?
Jetzt weiß ich. Danke, Bochum, genau. Ja, die krumpeln sich gerade eher so rein. Also 0-0 gegen Union ist nicht verboten, aber ist halt genau das, was du eigentlich nicht haben willst als Leipzig, wenn du schnell in diesen Top-Vierer-Kreis da mit Dortmund, mit Bayern und Stuttgart rein willst.
Ja, die hatten Leverkusen geschlagen am Spieltag davor. Also der Maßstab ist natürlich ein ganz anderer gegen Union, als da mit einem 0-0 irgendwie rauszugehen zu Hause. Ja, ich war fast glücklich, dass er den Elfer verschossen hat. Also ich fand es auch, ich fand es zu wenig, wobei das ein Dauerthema war. Weiß nicht, ob du den letzten Elfer, das letzte Tor der Bayern gesehen hast. Kane und der Elfer, Grimaldo in deinem Spiel, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja, aber es war zu wenig. Dann das. Ich habe jetzt euch in der Konferenz dann eben gesehen, nicht das ganze Spiel. Und ja, es war nicht ausreichend. Auch was irgendwie die Chancenqualität angeht, um dann gegen Union, das ist aber auch selbst ja hier und da mutig gemacht hat, dann eben mit dem Sieg irgendwie vom Hof zu kommen. Aber viel mehr ist mir nicht hängen geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen, von diesem Spiel.
Ja. Ne, ist halt, dafür waren die anderen auch zu gut, hat mich auch überrascht, weil es ja so im Gefühl, wir haben ja immer so eine Aufstellung sozusagen da in der Konferenz, ne? Also muss ja irgendwie die Spiele irgendwie sortieren, die musst du auch auf die ganzen Kanäle sortieren und so, aber auch wie wir da sitzen, ne? Box 1, 2, 3, 4 und 5. Und ich meine, dass Leipzig, war das nicht sogar, ich saß mit dem Hoffenheim-Leverkusen-Spiel an 3 und ich glaube, der Kollege Martin Groß saß einen vor mir, also so ein bisschen, was sagt das ja auch immer über, was erwartet man von diesem Spiel, und das war dann halt fußballerisch schon sehr, sehr dünn. Leverkusen ganz anders, da bin ich jetzt gespannt, du hast schon so ein bisschen angerissen, bei dem Elfmeter bist du vielleicht nicht so glücklich, da können wir gleich drüber sprechen. Ich würde mal mit einer sozusagen Eloge auf den Doppeltorschützen einsteigen, weil Boniface war wirklich absurd in diesem Spiel. Also ja, man kann ihm jetzt vorwerfen, er hätte auch 3 oder 4 machen können, aber der hat die manhandled, würde man in der NFL sagen. Also wirklich, die Hoffenheimer Verteidiger, egal wer, die haben kein Land gegen den gesehen. Die nicht so schnell und physischer sind, denen ist er weggelaufen. Die sich versucht haben, ihn physisch zu stellen, hat er einfach weggeschoben. Grandiose Dribblings vor seinen beiden Toren. Und der ist ja so ein Bulle, dass der so feine Bewegungen hat, so gute Dribblings und dann den Ball reinhaut. Also ich war wirklich, das war, also besser geht nicht, Männer, hat mal jemand gesagt, als Boniface.
Und der hat sich, glaube ich, deinen ehemaligen Handballjubel abgeguckt, oder? Denn, das kann ich mir nur vorstellen, dass du früher durch die Hallen gelaufen bist und nach jedem Tor, das du geworfen hast, hast du deine Hose so ein Stückchen runtergezogen. Erklär mir bitte den Jubel.
Ich habe sie sogar meistens verloren. Ja, das war das Problem. Die ist dann so weit runtergerutscht, dass ich drüber gestolpert bin. Dann musste mich der Trainer auswechseln. Oder war das alles verboten?
Den Jubel?
Ja, das war.
Den habe ich nicht ganz gecheckt.
Du hast voll recht. Ja, ich glaube, er sieht von vorne. Er hat, Britta hat bei uns im Interview ihn nochmal gefragt, was ist denn das? Und er hat gesagt, das hat er wohl abgemacht mit einem, ich meine, nigerianischen Influencer, also auf jeden Fall einem Influencer. Und ich muss sagen, von vorne, der zieht halt so die Hose ein Stück weit runter, aber damit die überhaupt rutscht, musst du sie ja hinten über den kompletten Hintern ziehen. Weißt du, du kannst ja nicht nur vorne eine Hose runterziehen. Von vorne sieht das alles, finde ich, total unspektakulär aus, weil man zieht halt so ein bisschen die Hose runter und swaggt da dann so ein bisschen rum. Da wir in der realen lange nur das Bild von hinten hatten, sieht das halt ganz komisch aus. Weil da sieht so aus, als hätte der komplett die Hose drunter gelassen. Es war echt sehr skurril. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich bin da ehrlich gesagt kein großer Fan von diesen gelben Karten. Mir wäre das ehrlich gesagt auch Latte, wenn man sagt, die gelbe Karte fürs Trikot ausziehen, das gibt es nicht mehr, weil Ich denke mir immer, was ist daran schlimm? Problematisch ist, wenn du irgendwelche, keine Ahnung, abfälligen Gesten, irgendwelche Wichser-Gesten oder so Richtung Fans machst, da bin ich dann auch raus. Sowas muss für mich gelb sein. Ich weiß nicht, das Ding fand ich jetzt, ich fand es einfach witzig und von hinten sah es skurril aus. Wenn man sich die Vorderperspektive anschaut, ist es für mich ehrlich gesagt schon wieder halb so groß, der Aufreger. Aber ich weiß nicht.
Ich glaube, es wird keine Lex Boniface geben und jetzt greift da der DFB dann irgendwie ein und schafft noch irgendwelche Regeln, um auch da gelb zeigen zu können. Aber warten wir es ab. Grundsätzlich finde ich auch so viel Körper, aber so viel Technik. Also es ist eine Geschmeidigkeit bei diesem Kerl, die wirklich ihresgleichen sucht. Und also eigentlich ist es für mich auch so ein Stück weit die Überschrift dieses Bundesligaspieltags. Es ist ein Spieltag der echten Neuner gewesen. Mit Guirassy haben wir zumindest kurz angerissen. Der hat nicht getroffen, aber also was Nuri Sahin über den nach dem Spiel gesagt hat, hat sofort auch dargestellt, wie wichtig dieser Kerl für sie ist. Und Dortmund hat jetzt einige Erfahrungen mit echten Neunern gemacht. Modest hat nicht gepasst, um nochmal kurz die Brücke zurückzumachen. Dann ja, Allaire, die eigene Geschichte. Aber als der fit war, ey, und sie fast Meister geworden sind in der Rückrunde, hat er so viel Gutes gemacht. Der tut diesem Team so gut. Jetzt haben sie mit Guirassy jemanden, der in eine Rolle schlüpfen kann, wie Boniface sie hat, wenn er denn gesund ist bei Bayer Leverkusen. Und was er eben auch hat neben seiner Technik ist Tempo. Und ich habe gestaunt, Schmizo. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ob der Höhe der Viererkette der TSG Hoffenheim, die zweimal darauf spekuliert, dass es abseits ist bei Gegentor Nummer 1 und 2. Und dann war es
ganz krass.
Dann war es eben relativ einfach, zumindest beim ersten Tor. Ein bisschen gestaunt über Martin Terrier, dass der sich gar nicht mehr groß bedankt hat bei Boniface, sondern sich selber hat feiern lassen wie so ein Verrückter. Dabei hat der das Ding nur noch mal.
Das war mein erstes Bundesliga-Tor.
Ja, okay. Aber
der hat bisher nur Tore in Frankreich
sollte
geschossen.
Bitte ganz genau.
Deutsch, er hat im Profifußball noch keine Tore geschossen. Nein, Spaß beiseite. Aber du sagst schon genau das Richtige. Für mich, ich will das jetzt nicht wieder hier zerpflücken, als hätten wir taktisch die Weisheit gefressen. Aber ganz ehrlich, wenn du eine Viererkette gegen Wirtz, Terrier, Boniface kurz hinter der Mittellinie aufstellst, dann solltest du aber gucken, dass vorne die Kompaktheit dann ist ja schon alleine hergestellt, weil wie weit vorne willst du noch anlaufen? Die hatten sie. Aber dann darfst du halt nullmal, und mit nullmal meine ich nullmal in diesem Spiel, Krane-Chaka einen freien Chip hinter die Kette geben. Das ist dann halt der Tod. Ja. So, und das sind echt so, also Matarazzo hat selber, habe ich irgendwo gelesen, gesagt, zu einfache Gegentore. Und das ist dann auch wirklich, das meine ich jetzt gar nicht so als Ausrede, aber da bin ich da manchmal, also ich sitze dann da auch als Kommentator und denke mir, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also was ist denn die Idee, wenn man so hoch steht? Dann kann ich doch nicht sagen, ja, Hauptsache, ihr spielt uns hier nicht flach durchs Mittelfeld. Okay, das habt ihr verhindert. Aber wenn der Chaka dann Ball annehmen, gucken und chippen kann, dann ist doch die Hälfte schon verloren. Das ist ja zu 50% eine Top-Tor-Chance, wenn du da drei so Raketen vorne hast.
Ja, das ist, als wenn Hoffenheim gedacht hat, das ist gut, 0-2 zurückzulegen gegen Leverkusen, weil wenn die 2-0 führen, dann kommt man immer wieder rein. Und ich habe deine Gedanken lesen können in der Konferenzschmiese, denn dann kassieren sie sich das Ding durch Berisha, sehen hinten mal nicht so gut aus.
Das zweite ja sogar auch.
Und das zweite auch. Und dieses zweite, ich habe es mir jetzt heute auch nochmal angeguckt, einmal in der Zusammenfassung. Berisha ärgert sich vor seinem zweiten Tor, weil ein Zuspiel nicht kommt und bleibt stehen. Wenn er sich da nicht ärgert und einen Schritt raus macht, steht er möglicherweise nicht im Abseits. Er hätte den Ball ja auch lassen können, hast du, glaube ich, auch dann gesagt, gleich im Live. Da wäre dann jemand gekommen, der nicht Kramaric nicht aus dem Abseits gekommen wäre. Hättest du die gleiche Geschichte wieder gehabt. Also das ist ja doch auch das Erstaunliche bei Leverkusen. Sie reagieren letztendlich gut auf die erste Niederlage nach Ewigkeiten, die es dann am letzten Spieltag gegeben hat. Aber sie verdaddeln fast wieder eine 2-0-Führung.
So ist es. All same. Ganz kurz doch vielleicht bei Hoffenheim. Also sie waren Leverkusen voll in der Spur. Geile Reaktion auf die erste Niederlage nach 35 Spielen, muss man ja auch mal sagen. Das hat gar keine Fragezeichen bei denen hinterlassen. Dieses mit der 2-0-Führung, hast du gesagt, da ist irgendwas komisch. Bin ich mal gespannt. Ich habe ein Interview mit Matarazzo in der Süddeutschen gelesen. Sehr offen, sehr ehrlich, sehr klar. Fand ich sehr cool. Und ich muss echt sagen, also was hat er da gemacht? Der hat die sehr schlingernd übernommen, der hat die zum Klassenerhalt geführt, der hat die dann letztes Jahr, ja, es war eine komische Saison, weil das eher so war, was, damit landen die im Europacup mit dem Fußball? Heidenheim landet im Europacup, okay, trotzdem, Strich drunter, das ist echt nicht verkehrt. Und dann kriegt der von links und rechts hier noch eine geballert und das war alles zu viele Gegentore letztes Jahr und keine Ahnung. Und Rosen fliegt im Sommer raus und scheinbar bei Transfers reden sie nicht mit ihm. Ich finde das alles, also das ist Hardcore. Wie die mit dem umgehen, da musst du echt aufpassen, weil sowas ist, da bist du, glaube ich, sehr schnell so ein bisschen, was die Bayern hatten. Und man sich fragt, sag mal, wie gehen die eigentlich mit ihren Trainern um? Also das fand ich, was da gerade mit Matarazzo in Hoffenheim passiert, ganz befremdlich und ganz, ganz heavy. Du kannst uns sicher schon verkünden, ob Sandro Wagner wirklich ein Angebot hat oder was da los ist. Du bist ja hast einen guten Draht mit ihm.
Wir haben nicht gesprochen. Wir haben heute geschrieben tatsächlich. Aber
ja,
nur
natürlich habt ihr nicht auf einmal. Aber ihr sprecht immer, aber dann, wenn es mal um die dicke Wurst geht, dann sprecht ihr nicht. Nee.
Wir haben uns zum Tennisspielen verabredet, möglicherweise, wenn wir es irgendwie hinkriegen. Aber wir haben tatsächlich.
Oh, wann?
Das, keine
jetzt
Ahnung.
Die Woche?
Nee, wissen wir nicht. Wir haben es irgendwann mal vor.
Oh, guckt mal, Leute, wie er sich rauszieht. Der hat schon was ausgemacht mit Sandro Wagner. Aber er weiß, wenn er mir jetzt sagt, ja, wir treffen uns am Donnerstag, dann weiß er, dass ich ihn nächsten Montag natürlich wieder frage.
Mal gucken, was da irgendwie passiert. Aber du, letztendlich ist ja Sandros Verbindung zu Hoffenheim und die schätzen ihn einfach sehr genauso. Und da bin ich ja nicht der Einzige, der das auch weiß, dass es viele andere Clubs gibt, die einfach den Werdegang von Sandro genau verfolgt haben. Und der hat sich aber, habe ich heute gelesen, im Kicker auch geäußert, dass es immer mal wieder auch Gespräche mit Vereinen gibt, aber er sich gerade sehr glücklich schätzt, auch beim DFB, da in einer sehr verantwortlichen Position zu sein, was auch immer kommt. Aber letztendlich gibt es immer Leute, meine ich, die auch sich rege und häufig mit ihm austauschen. Über kurz oder lang, Schmiso, ist der natürlich Bundesliga-Trainer. Das ist völlig klar, also für mich.
Ja.
Weil der einfach, ja, das Zeug dazu hat, in ganz vielerlei Hinsicht. Aber ja, ich weiß nichts tatsächlich, aber ich bin bei dir. Hoffenheim ist in letzter Zeit nicht der ruhigste Standort gewesen. Wobei Matarazzo, glaube ich, mit Alexander Rosen, der daneben gegangen wurde, gut zusammengearbeitet hat, so ja, wie ich das einschätze.
Genau. Das glaube ich.
Und aber es ist ja seit einer geraumen Zeit nicht ruhig, sage ich jetzt mal, in Hoffenheim. Jetzt hat sich das im Sommer, glaube ich, nochmal potenziert mit auch irgendwelchen Fangeschichten, pipapo. Aber ja, mal gucken, wie das weitergeht.
Also für mich klingt das wirklich so, als dem so eine reinzukoffern auf so einer Mitgliederversammlung, Mitgliederpressekonferenz oder wie sie das genannt haben, dann, es gab kein Bekenntnis jetzt am Wochenende und gar nichts und keine Replik auf ihn. Also das ist schon, boah. Das ist alles heftig und das ist für mich gerade der Frontrunner für den nächsten Trainerwechsel. Das ist, und zwar nicht, weil ich finde, dass Matarazzo da so einen schlechten Job macht, sondern die Gemengelage ist so komisch, ja, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass da nicht irgendwer schon den Finger am Abzug hat in Sachen, wenn wir mit, wer es dann auch immer ist, vielleicht kriegen sie Sandro Wagner, wo ich mir gerade denken würde, boah, da würde ich mir aber eine Menge einfordern an seiner Stelle, weil den Verein möchte ich gerade nicht übernehmen mit lauter Transfers, die kurz vor knapp kommen und ganz, ganz viel im Argen, auch spielerisch wenig Gerüst, auf das du gerade zurückgreifen kannst. Das Mittelfeld nehme ich mal aus, aber da hat sich Prömel jetzt das Kreuzband gerissen. Vorne, hinten gibt es da für mich so viele Fragezeichen. Vielleicht so der Sicherheitsnagel ist so mein Gedanke. Jan, ich weiß nicht, wie du siehst. Und das liegt jetzt nicht daran, dass das die drei mit null Punkten sind, sondern Kaderstärke, Art und Weise, wenn halt genau die zwei Aufsteiger plus der Relegationsteilnehmer, der eigentlich schon tot war, Bochum, wenn genau die da unten stehen, das könnte, irgendwann fängt sich irgendwer. Das zeigt die Geschichte. Aber das ist bisher schon ein Verlauf, wo ich sage, alter Vater, das wird schwer für alle drei mal irgendwie in diese Saison reinzukommen. Und ich habe das Gefühl, da wird es einen, wenn nicht sogar zwei, wirklich so erwischen, dass wir sagen, oh Gott, das ist in der Winterpause schon geritzt. Da bin ich echt, hab ich gerade echt gar kein gutes Gefühl. Bei vor allem den beiden Aussteigern, St. Pauli und Kiel.
Ja, da bist du auch nicht alleine mit dieser Einschätzung. Ich fange mit Bochum an, wenn wir das eben streifen wollen, das Thema da unten, die drei. Da habe ich dann eben die Konferenz, in der Konferenz, wie so viele andere, mal kurz ins Gesicht des Bochumer Trainers geguckt und du siehst jemanden, der staunt, finde ich, und nicht so genau weiß, was denn da gerade vor sich geht. Dann gehen die relativ glücklich in Führung in Freiburg, um danach aber eben auch gar nicht ein Team zu sein. Und die haben natürlich wichtige Leute verloren, mit Stöger, mit Osterhage und. Dass sich dann in so eine Position bringt, sich dann mit so einem 1-0 Vorsprung, auch wenn er glücklich war, dann zu verbarrikadieren und aber zu wissen, was man gegen den Ball zu machen hat. Also Freiburg hatte ja Chancen ohne Ende. Also das ist dann wirklich erstaunlich, bislang, wie es auch läuft für den VfL Bochum, diese Rettungseuphorie, die ist, glaube ich, komplett dahin. Und mir fehlt gerade auch so ein bisschen die Hoffnung für den VfL, die dann eben genau wie Kiel mit 0 Punkten dastehen. Kiel hat gezeigt, wie man es partout nicht machen sollte gegen die Bayern. Werden wir gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Und St. Pauli, die habe ich ehrlich gesagt letzte Saison nicht so häufig gesehen, aber das, was ich von links und rechts aufschnappe, ist so ein bisschen die Frage, wann trauen die sich, den Zweitligafußball, diesen erfolgreichen, jetzt auch in der Bundesliga aufzuführen? Wann gibt es dann eben auch personell eine Formation, die sehr daran erinnert, an das Team der letzten Saison? Klar haben sie auch den einen oder anderen mit Hartl und so abgeben müssen.
Der Orchestrator, ne? Der Dirigent ist halt weg.
Und Hürzeler ist weg, ja, richtig. Aber du, ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, der hat sie letzte Saison unter anderem bei der Hertha gesehen und die haben die auseinandergenommen, also und haben einfach so einen geilen Fußball gespielt, was dann eben unter Hürzeler genau der Fall war. Aber jetzt, gestern glaube ich das erste Tor geschossen in dieser Saison, aber boah, ich weiß nicht, wer von den dreien irgendwann mal anfängt, Punkte zu sammeln. Tatsächlich, glaube ich, wird es jetzt erstmal keiner von diesen dreien schaffen. Die werden da unten verhaftet bleiben, bin ich mir ziemlich sicher, in den nächsten Wochen und Monaten.
Ja, gut, Mainz hat jetzt auch nichts gesammelt, das erste Mal gegen Werder, aber die halte ich für kadertechnisch deutlich besser aufgestellt und stabiler. Da bleibt auch nicht, bleiben gar nicht so viele Rettungsanker, außer das geht halt noch länger so weiter bei Hoffenheim. Da bin ich gespannt.
Ja, und das ist ja genau die Frage, die sich gestern auch Schmizo, Mainz und Werder gestellt haben. Das ist ja möglicherweise ganz gut und schön, dass alle Fußballexperten und dazu auch wir beide sagen, ach ja, absteigen kannst du in diesem Jahr als Hoffenheim, als Mainz, als Bremen ja im Prinzip gar nicht, weil da gibt's eben diese drei Mannschaften, deren erster Eindruck gerade so nachhaltig ist, dass du denkst, ja, also lass die mit ein paar 20, 30 Punkten. Wobei ich Hoffenheim
da wirklich ein bisschen rausnehmen würde. Bei Mainz und Bremen habe ich am allerersten Spieltag gemacht, habe ich das gesagt. Ich glaube, die stehen in der Saison bevor, die mal wirklich nichts ohne Abstiegssorgen verlaufen wird. Bei Mainz geht's mir ähnlich.
Absolut. In Hoffenheim hat André Kramaric und mit dem kannst du im Prinzip nicht absteigen. Ich glaube, die haben zu viel Qualität. Auch wenn da Leute auch fehlen, du hast Prümmel angesprochen, Bebu ist länger verletzt, aber die haben zu viel Qualität, sag ich. Ja, um da wirklich richtig unten ranzurutschen.
Hatte ich noch nie.
Das stimmt natürlich. ganz gleich, welche Sportart, finde ich ganz bei dir.
Frechheit. So, ich glaube.
Aber trotzdem, ganz kurz abschließend, das ist natürlich trotzdem nichts, was du als, sagen wir mal, Mainz, Hoffenheim oder sonst wie haben möchtest. Die Gewissheit, okay, 14. werden wir schon irgendwie. Das ist ja nicht der Anspruch auch des jeweiligen Trainers. Und darum ging es ja gestern. Und ich habe den Werder-Auftritt dann in Mainz kommentieren können. Und beide waren recht zufrieden mit den ersten beiden Unentschieden der Saison und hatten jetzt Bock darauf, einen wirklich okayen Start in einen guten zu verwandeln. Und um da 60 Sekunden drüber zu reden, es war beeindruckend, wie Werder Bremen das vor allen Dingen mit dem Ball gelöst hat. Mainz, würde ich sagen, das intensivere, engagiertere, möglicherweise auch etwas bessere Team über die gesamten 90 Minuten. Aber Werder hatte immer wieder Phasen mit dem Ball, wo du diesen Ole Werner Fußball, den das Team so verinnerlicht hat über die letzten fast 3 Jahre, dann einfach so gut aufgeführt gesehen hast. Und da sind Spieler dabei. Romano Schmid ist einer meiner Lieblingsspieler in der Bundesliga. Der Typ ist für mich wirklich herausragend gut. Nicht nur, weil er dieses 2-1 gestern vorbereitet, sondern auch, was Mitchell Weiser macht. Agu war jetzt gestern nicht so gut, aber auch Stay und Leanen in der Kombination. Also das ist wirklich ganz vieles, auf das du als Werder Bremen bauen kannst. Und deswegen
Weiser vor allem über rechts, das finde ich immer wieder extrem. Also das ist ja fast, das ist ja, ich traue es mich kaum zu sagen, wir reden gleich über ein Thema, so die richtigen Topspieler der Bundesliga. Aber Weiser, das ist ja vom Flügel mit der beste Spielmacher, den ich sehe. Also wer hat denn von rechts oder könnte auch von links sein, aber wer hat denn von außen so einen Einfluss auf das Spiel? Das ist Wahnsinn.
Ja, hast du völlig recht. Gestern noch immer wieder in Mittelstürmerposition aufgetaucht, immer wieder Wege mit nach vorne gemacht, total geil gewesen. Wie engagiert und lauffreudig und sowieso mit wahnsinnig viel Einsatz er immer dabei ist. Jinma ist ganz früh ausgefallen, nachdem er einen Elfer rausgeholt hatte, nach 10 Minuten. Auch jemand, den sie schmerzlich vermissen werden, die Bremer, wenn der jetzt länger raus ist. Aber ich mag das Gerüst. Es gab keinen Neuzugang in der Startformation mal wieder. Also ja, Einkaufspolitik kann man sicher mit ein paar Fragezeichen versehen, auch bei Werder Bremen aus meiner Perspektive. Aber dann haben sie Derek Köhn eingewechselt, den haben sie von Galla ausgeliehen. Und ey, der macht dann nach 125 Sekunden in seinem ersten Bundesligaspiel das Tor. Und es war auf jeden Fall, ja, am Ende auch nicht unverdient. Und Werder, punktum, hat jetzt echt einen guten Start hingelegt und spielt als nächstes gegen die Bayern. Und das kann ganz geil werden. Es wird auf jeden Fall deutlich schwieriger als das, was die Münchner am späten Samstagabend, Schmieso, was hast du davon mitgekriegt, in Kiel erlebt haben.
Wirklich das meiste. Ich habe es auf dem, ich habe noch angefangen zu gucken, als ich durch war mit meinem Alle Spieler, Alle Tore-Beitrag und meinem Kurzbeitrag und so. Ich sage dir, ich bin so hin und her gerissen, weil das war natürlich vom Entertainment-Faktor her schon geil zu sehen, zu was die Bayern imstande sind, wenn dieses Pressing greift, wenn Kimmich richtig rumschäfft im Mittelfeld, wenn Kane heiß ist und so. Auf der anderen Seite dachte ich mir, Jan, und da bin ich jetzt so gespannt, dass jetzt gerade Bremen dann als nächstes kommt. Ich habe mir gedacht, ja, was für eine Scheiße. Das Spiel kriegen doch wieder jetzt alle mit. Wir brauchen uns doch nicht einbilden, dass irgendwer, der nicht Leverkusen, Leipzig oder Dortmund heißt, in dieser Saison sagen wird, so, gegen die Bayern gehen wir mal mutig ins Spiel und spielen von hinten raus. Und dann, gut, ich meine, das 1-0 ist ja davor schon gefallen nach grotesken, was waren es, 14 Sekunden oder so. Irgendwie war es krass zu sehen, zu was diese Bayern, die ja auch so ein paar Fragezeichen und neuen Trainer und Umbruch und so, zu was die imstande sind. Aber für den Verlauf der Saison und wie Teams gegen Bayern spielen werden, hat es mir irgendwie ein bisschen leid getan, dass Kiel da halt so dermaßen abgestraft wurde oder sich selber abgestraft hat für einen spielerischen Ansatz.
Bin ich in dem Fall ganz anderer Meinung, Schmieso. Es ist Quatsch, weil die Fehler, die Kiel gemacht hat, die darf kein Team der Welt gegen den FC Bayern München machen. Und das in dieser Häufigkeit. Mhm. Also das ist für mich überhaupt gar kein Maßstab in Sachen Bayern und wie soll man spielen gegen die und. Das war ja einfach wirklich die Anleitung dafür, wie du es nicht machst. Und es gibt kein Team in der Bundesliga, das sagt, oh ja, das gegen Kiel, das ist jetzt aber bitter gewesen. Mensch, vor den Bayern meinst müssen wir wirklich du? Schiss haben. Nein, 0,0. Und da schlage ich jetzt in dem Fall mal die bayerische Brücke sozusagen nach Barcelona. Ich habe sie von Dortmund schon dahin geschlagen. Barca kommt jetzt auch gerade. Die sind mit 5 Siegen gestartet. Erzähle ich euch gleich noch ein zweites Mal. Aber die hatten jetzt auch noch nicht diese große Prüfung. Klar waren die Gegner schon ganz okay. Aber Bayern, Pokal gegen Ulm in Ulm, dann Wolfsburg, dann Freiburg, jetzt Kiel. Ey, also ich weiß nicht, ich glaube, es geht relativ früh in dieser Saison gegen Leverkusen. Nagel mich nicht auf den Spieltag fest. Aber
so ist es. Direkt jetzt nach Werder kommt dann Leverkusen.
Da wissen wir dann ja erst, wie viel Festigkeit besitzt dieses bayerische Team, um, wo war die Überschrift, ich glaube auch in der Süddeutschen, alle lieben Winnie. Wie groß ist diese Festigkeit dieses alle lieben Winnie-Teams denn wirklich einzuordnen? Also klar, wenn du Musiala lässt, wenn du Gnabry lässt, der herausragend in Form ist, der, glaube ich, so wirkt so auf mich, Bock hat, sich auch für die Nationalmannschaft zu empfehlen, der ein fantastisches Spiel gemacht hat, klar, wieder eben gegen diese bemitleidenswerten Kieler. Und die anderen drumherum, ich habe gesagt, Spieltag der Neuner, Harry Kane gehört mit seinem 5. Hattrick, glaube ich schon, den er für die Bayern erzielt hat, natürlich auch dazu, der da einfach dann die Buden macht. Aber Kiel hat es den so dermaßen
einfach. Der sucht gerade eine neue Bude in München,
für all die Bälle, gehört,
weil er keinen Platz mehr hat für die ganzen Hattrick-Bälle.
Ich glaube, der hat genügend Quadratmeter da in Grünwald oder wo der zu Hause ist.
Du, vielleicht hast du recht und es ist eine Overreaction trotzdem. Aber Jan, das prüfen wir nach. Nächsten Montag reden wir drüber und gucken mal, wie Werder, weil Werder hat auch einen spielerischen Ansatz. Du hast sie gerade gesehen.
Ich prüfe jetzt erstmal dich, Schmiese. Zum wievielten Mal ist der FC Bayern Tabellenführer im Jahr 2024? Denn sie sind es aktuell, falls du es nicht wusstest.
Naja, zum ersten Mal natürlich.
Richtig. Also es ist schon was, wo man irgendwie noch mal kurz drüber nachdenken muss, oder? Die waren am 5. Spieltag.
Ja, aber das nehme ich jetzt als Beleidigung.
Genauso ist es auch gemeint. Am 5. Spieltag der letzten Saison waren sie das letzte Mal Tabellenführer.
Ja, krass.
Was haben wir? Mitte September. Die stehen das erste Mal ganz vorne.
Ja, du hast recht. Da bin ich wieder zu. Bei mir sinkt das dann so schnell ein. Aber du hast recht, eigentlich ist das ziemlich epochal, wie lange wir jetzt keinen Tabellenführer aus München hatten, weil Leverkusen halt da so krass marschiert ist die letzte Saison. Ja, und du hast recht. Eigentlich war das ein ganz gewohntes Bild, aber jetzt mal gucken. Es ist, wie du sagst, auch ein bisschen verzerrt, deswegen nicht so starken Gegnern. Das stimmt. Die Bayern im September eines Jahres zum ersten Mal an der Tabellenspitze. Das ist, wann wird das letzte Mal gewesen sein? Das war vielleicht so 2011 oder 12 in den Kloppo-BVB-Jahren. Mhm. Das muss eine Ewigkeit her sein, logischerweise. Danach gab es das ja nie wieder, dass sie nicht irgendwann Tabellenführer waren.
Wer spielt bei dir denn als Rechtsverteidiger nächstes Wochenende gegen Werder? Ich muss dich übrigens mal kurz abstöpseln, weil ich glaube, mein Handy geht sonst gleich aus, Schmiese. Ich muss mal kurz laden.
Aber das mach das. Das ist völlig okay. Ja, wieso, habe ich jetzt irgendeine Sperre nicht auf der Kappe oder meinst du wegen diesem wunderbaren Wechselspielchen, was sie da immer machen? Also Boué ist ja verletzt.
Sascha, ne? Boué ist gerade operiert worden am Knie.
Und wohl leider auch länger raus. Also oder meinst du jetzt wirklich, also
weil Stanišić fehlt ja nun auch bis, glaube ich, mindestens November.
Oh ja, du hast recht.
Also du hast jetzt Conny Leimer oder du ziehst tatsächlich Jo Kimmich da wieder hin oder du spielst es mal wieder ohne Rechtsverteidiger.
So wie, da war ja Gnabry, glaube ich, der Mann auf dem Flügel,
richtig,
oder? Als sie das mal wirklich ohne gespielt haben. Ja, aber du hast recht, die Frage ist, ist gar nicht so. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt so, ist scheiße, aber das stimmt. Boué hat sich ja echt doch jetzt schon da sehr fest gespielt. Er hat ja, glaube ich, hat der 3 von 4 Mal Startelf gespielt. Das ist echt gar nicht so unkritisch. Sehr gute Frage.
Ja, ich meine, wenn Leon Goretzka das im Profil hätte, könnte er sich Hoffnung machen. Der ist tatsächlich nicht mal im Kader gewesen.
Das ist hart, ne?
Ja.
Ja, aber was willst du machen? Es ist, was man so liest, ne? Für die Kohle hätte ihn halt kein anderer genommen. Dann hat er gesagt, er bleibt hier. 2 Jahre Vertrag sind es noch, aber die Aussichten sind echt, die sind mies. Das wird schwer, ja. Und ich glaube, also Innenverteidiger, haben wir ja schon drüber geredet, er ist der Notnagel-Innenverteidiger. Notnagel-Rechtsverteidiger sehe ich ihn bei seiner Struktur relativ undeutlich. Also wenn, und auch im Zentrum ist ja nichts frei, ne? Also selbst wenn man jetzt sagen würde, man zieht Kimmich da jetzt wieder rüber,
richtig,
dann würde ich mal von Palinja Pavlovic ausgehen, ne? Oder wenn, kannst du ja auch noch Guerrero dahin ziehen und Davis halt wieder in die Kette packen, wo Guerrero jetzt, glaube ich, war, ne? Ja, aber rechts hinten ist interessant. Was würdest denn du machen?
Na, Conny Leimer möglicherweise eine Chance geben?
Das wäre natürlich die ganz sichere Wahl. Also da wird jetzt, glaube ich, nichts groß. Der ist ja sehr, sehr fehlerfrei und wahnsinnig fleißig. Ne? Das wäre so die risikoarme und nicht so kreative Variante. Also gar nicht wertend gemeint, sondern.
Und ich meine, du kannst mit Kimmich hinten rechts spielen. Das haben wir auch gesehen in der Nationalmannschaft. Ich glaube, den Schlenker zurück sollen wir eigentlich nicht mehr machen, wobei ich nochmal echt dran denken musste. Ich springe einmal kurz zurück zum Länderspiel gegen Oranje. Einer von uns beiden, und du warst es leider nicht, hat gesagt, Brian Brobbey wird spielen. Von Anfang an bei den Niederländern. Und das kann doch eigentlich vorne nicht gut gehen. Und was hat der dann bitte für ein Spiel gemacht? Ich habe den zu lange nicht mehr gesehen und habe den zu sehr noch mit Leipzig in Verbindung gebracht. Ich war sehr überrascht von Brian Brobbey. Naja, aber
geil, ne? Manchmal hat man so ein Bild und dann ist das halt festgenagelt im Kopf. Und dann bei mir war es, er ist irgendwann einer meiner absoluten Lieblingsspieler geworden. Mario Gomez. Zu Stuttgarter Zeiten, ich hatte immer das Gefühl, ey Leute, come on, der stolpert da immer einfach nur die Bälle rein. Und dann irgendwann, ich meine, es war sogar sein letztes Spiel für Stuttgart gegen die Bayern, macht der 2 Hütten und macht die technisch so geil und zimmert den Ball da unter den Giebel, nachdem er ihn sich, ich glaube, mit rechts geile Drehung auf den linken legt und so. Und da war für mich auf einmal Mario Gomez ein anderer Spieler. Manchmal gibt es da so ein, ja, manchmal hat man einfach so ein falsches Bild. Und ich war dann riesig. Ich habe geflucht jedes Mal, wenn Van Gaal den nicht aufgestellt hat. Und irgendwann durfte er da mal von Anfang an, hat 3 Tore gemacht. Und ab dann gab es die Frage nicht mehr, ob Gomez spielt. Bei dem habe ich auch lange gebraucht, um ein richtiges Bild von ihm zu kriegen. Manchmal hat man ja, das irgendwie so.
Stimmt.
Dass man irgendwas gesehen hat und das schweißt sich so rein. So, Leute, jetzt, ich bin gespannt, ich glaube, für euch wird sehr, wie soll ich das sagen? Das ist schon ein Thema, was die Gemüter öfter mal erhitzt. Dem wenden wir uns jetzt zu in der
Werbung.
Und zwar den Ratings in EA Sports FC 25. Es ist ein Riesengame. Alle Leute warten immer drauf, wie viel hat mein Lieblingsspieler, wie wenig hat hoffentlich vielleicht der, den ich nicht so mag oder den ich letztes Jahr überbewertet fand. Und Jan, wir bequatschen heute mal, was sich die Cracks von FC so überlegt haben in Sachen Bundesliga. Die Top 25 haben wir beide vor uns liegen. Das Erste, als ich mal so drüber geflogen bin, ist mir aufgefallen, es sind dann schon auch die, die bei den großen Vereinen spielen und halt letztes Jahr absolut abgeliefert haben. Ne? Es ist eine Liste, die total dominiert ist, natürlich vom Meister Leverkusen, natürlich von den Bayern und natürlich von Borussia Dortmund, dem Champions-League-Finalisten. Stuttgart gar nicht so stark, wobei Gerassi kann man natürlich noch halb, den kann man ja eher noch als Stuttgarter werten in der Liste, weil es natürlich auf die letzte Saison sich bezieht. Gibt es irgendeine fette Überraschung für dich, Jan? Bist du mit der Liste erstmal so d'accord?
Ich muss sagen, meine Berührungspunkte bislang mit solchen Listen waren wirklich sehr, sehr überschaubar. Also ich habe das in den letzten Jahren ja hier und da mitgekriegt, welche Bedeutung das hat, auch für die Profis selber. Also ich habe jetzt ja auch wieder verschiedene Videos. Ich habe eins gesehen rund um Xavi Simmons, wo man einfach bei ihm im Gesicht die ganze Zeit sieht, wenn ein Virgil van Dijk Witze mit ihm macht, was ihm dieses Rating bedeutet. Dann ist mir schon klar, dass die Jungs sehr drauf achten. Aber ich muss dir sagen, Ich beschäftige mich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben mit diesen Ratings. Ja, und bei dir ist das ganz sicher anders. Aber mich wundert nicht beispielsweise, dass Harry Kane mit einem 90er-Rating ganz oben steht. Nimm du mich doch bitte mal mit, auch so ein bisschen und an die Hand, wie wichtig das Rating für dich war. Früher auch, als du also einfach ein intensivster Zocker warst.
Ich meine, es wäre der Fußballmanager von EA 2004 gewesen. Das war so meine Hochphase, wo wir wirklich von, nein, das verrate ich jetzt nicht. Es waren viele gespielte. Ja, also es gab da zum Beispiel mal Pfingstferien, als wir zu Hause geblieben sind. Da habe ich einfach jeden Tag 10 Stunden gespielt. Ich habe gar nichts anderes
gemacht. Und du hast die Pfingstferien bis in die Sommerferien verlängert, oder nicht? Und dann gab es einen nahtlosen Übergang.
Irgendwann war ich ja dann, oder war das 2003 oder so, aber es war in dem Alter, irgendwann wurden dann Kaltgetränke für mich interessant und dann hat das sich etwas die Waage gehalten, ob ich rausgehe oder ob ich vorm PC sitze. Und ich kann dir heute noch sagen, Jan, damals gab es einen gewissen Carlos Tevez. Also mein Ding war immer so, damit ihr ein Bild davon habt, ich wollte mir immer so eine Weltauswahl zusammenstellen. Ich wollte die immer alle vereinen. Ich habe geguckt, wer hat welche Stärke. Deswegen haben diese Ratings für mich schon immer eine Riesenrolle gespielt. Ich glaube, damals hieß es noch Stärke, jetzt heißt es Ratings. Und es gab Carlos Tevez, den ich als Kicker eh schon immer geil fand. Ich
weiß gar nicht mehr,
wo er damals gespielt hat. Der hat, irrer Typ, geiler oder? Typ. Der hat, glaube ich, Position Mittelstürmer gehabt. Auf der hatte er eine Stärke in diesem Manager von 99. Wenn du ihn aber nach rechts außen geschoben hast, hatte er, meine ich, sogar eine 100. Was ja eigentlich gar nicht geht, aber ich erinnere das so. Es wird ja ein paar geben, die hier zuhören, die in der Zeit auch schon gezockt haben. Und für mich war das dann so, das kann ich als ein Beispiel dir sagen, warum mir diese Ratings so wichtig waren. Ich wollte einfach diese 100 da aufblitzen sehen und fand das so geil. Damit war er der beste Spieler im Spiel, wie auch immer das zusammenkam. Wenn du diese rumgeschoben hast, die Leute, die konntest du da in dem Fußballmanager über den ganzen Platz ziehen und dann konntest du immer sehen, wer da welche Stärke hat. Da hast du auch direkt gemerkt, oh, wenn ich jetzt Steven Gerrard, der bei mir der Chef im Mittelfeld war, wenn ich den jetzt einfach mal auf die 9 ziehe, dann geht seine Stärke, sein Rating aber direkt mal schön runter. Und deswegen Carlos Tevez, die 100 oder sogar 101, meine ich, wäre es gewesen. Vielleicht hat ja irgendwer das gleiche Spielchen gemacht. Das weiß ich heute noch. Und zu den aktuellen Ratings, du hast schon gesagt, dass Harry Kane an der Spitze steht, ist für mich, das muss so sein. Der ärgste Verfolger ist Wirtz mit einem Punkt vor Jamal Musiala. Ich denke, das geht auf Didi Hamann zurück, dass die da einen mehr gekönnt haben. Nein, das ist schon so, ne, dass man sieht, es sind viele Leverkusener da drin, die natürlich einen Sprung gemacht haben. Ja, 8
unter den ersten 25, aber genau, ich glaube, über keinen kann man streiten. Die haben alle ihre Berechtigung unter den ersten 25, genauso wie ich finde, der beste Keeper ist nicht Manuel Neuer im Rating, sondern Gregor Kobel. Ja. Und das passt ja nun auch zu den Eindrücken, die wir unter anderem in der letzten Saison gesammelt haben.
Der hat eine 88, ne? Das ist echt ein Wort, Gregor Kobel. Ich finde auch, Grimaldo ist mir jetzt auch nochmal klar geworden. Chaka, Grimaldo haben beide eine 86. Und da muss man dann auch schon sagen, ey, viel besser wird's auch nicht mehr. Davor ist nur noch Kobel und halt Wirtz und Musiala. Das ist schon alles so, wie man es optisch auch wahrnimmt. Ich bin gerade so hinter Kobel, der nächstbeste Dortmunder ist Schlotterbeck. Das würde ich jetzt mal so ein bisschen, und ich bin, das wissen glaube ich alle, Mega-Fan von ihm, das würde ich aber jetzt glaube ich auch so ein bisschen dem Potenzial und der Genialität, die in ihm steckt, noch zuordnen, weil dass der so overall schon der zweitbeste Dortmunder ist, da würde ich noch mal ein kleines Fragezeichen vielleicht dahinter setzen. Ich finde, dafür war es auch noch nicht konstant genug bei ihm.
Na, die Rückrunde war gut. Die war wirklich gut. Hat möglicherweise auch damit was zu tun. Ich meine, Hoffenheim ist ja heute irgendwie eines deiner Herzensthemen. Wir haben es schon gemerkt. Wenn du die Liste nicht vorliegen hättest und ich dir sage, ein Hoffenheimer hat es in die Top 25 geschafft, hättest du sofort gewusst, wer?
Nein, da wäre ich voll in der falschen Ecke gewesen. Da hätte ich gesagt, oh krass, wirklich so hoch haben die Kramaric gerankt? Ja, aber gibt es einen Punkt für? Ich meine, der Typ hat mehr als einmal in seiner Karriere, meine ich, 20 Bundesliga-Tore in einer Saison gemacht. Aber nein, es ist der Torwart Oliver Baumann. Ja. Ne? Und wenn ich wäre nicht drauf gekommen, aber es ist so, dass der Typ, ey, der hat gerade ein Spiel mehr in der Bundesliga absolviert seit Samstag als Lothar Matthäus.
Ja, krass.
Überleg dir mal, wie lange der Typ schon auf welchem Niveau spielt. Und man muss schon sagen, dass die Torhüter da es ein bisschen leichter haben, zu punkten sozusagen, was ich auch verstehe. Weil was willst du einem Baumann wirklich ankreiden? Das ist so ein extrem kompletter Torwart. Was fehlt dir bei dem? Ja, er hat jetzt nicht diese Wahnsinnsaura wie Neuer. Er hat nicht diese Riesensaves von Kobel. Aber dass der da mit einer 82 hingeht, finde ich jetzt nicht irre oder so.
Selbes Rating wie die Jungs, die es auch gerade noch sozusagen unter die Top 25 geschafft haben. Freiburg ist dabei mit Matthias Ginter. Der lange verletzt war und jetzt zurückkommt.
Aber ist ja auch so, ey, guckt euch die Karriere von Matthias Ginter an. Der hat nicht umsonst auch mal, ich nenne es jetzt mal ein Regal höher, im Breisgau werden es mir alle verzeihen, gespielt. Das ist schon irgendwie passig. Also erst zucke ich so ein bisschen, wenn ich mir denke, ist das wirklich seine aktuelle Stärke? Und dann denke ich mir, ja Moment, aber was hat denn der Typ über den Verlauf seiner Karriere gezeigt? Ja doch, dann muss das schon relativ weit oben sein in diesem Bundesliga-Ranking. Ja,
definitiv. Selbiges gilt ja auch für Trapp, der die Frankfurter vertritt auf Platz 23. Ja. Jetzt leider, glaube ich, ziemlich lange ausfällt. Verletzungsbedingt, aber auch jemand. Und ich meine, der gehört ja genau wie Baumann nicht ohne Grund auch in den Nationalmannschaftskader seit geraumer Zeit. Ich meine, wir hatten so ein bisschen ja auch die Diskussion rund um die Torwartposition. Wer kommt dann möglicherweise irgendwann nach Ter Stegen? Ist ja auch irgendwie eine Altersgeschichte, eine Jahrgangsgeschichte. Haben wir die großen Keeper, um wieder eben diese Torwartnation zu sein? Das ist jetzt ein viel zu großes Thema, um es in diesem Rahmen aufzumachen. Aber ich finde sowohl Baumann als auch Trapp völlig logisch, dass die da mit dabei sind.
Und weißt du, was ich noch finde abschließend?
Nee. Interessiert mich aber brennend.
Ihr solltet euch alle EA Sports FC 25 vorbestellen. 27. September. Fällt der Baum, dann könnt ihr es alle spielen. Oder ihr sagt, obwohl Schmieso da kommentiert und obwohl Jan Platte da kommentiert, ich will das trotzdem schon 7 Tage früher spielen. Mit der Ultimate Edition kriegt ihr 7 Tage Early Access. Also, Leute, Link ist natürlich in den Shownotes. Haut euch das rein. EA Sports FC 25. Ich kann euch selber sagen und das kann man das so sagen, ohne dass das irgendwie selbst beweihräumt. Nein, ich ich bin einfach stolz.
Du würdest es dir holen, ne? Weil du kommentierst, meinst du?
Ich hole mir das. Nein, nee, ich bin, Jan, ich bin selber so, nein, nicht weil, ich bin selber so überrascht, wie wir beide am Ende in diesem Spiel klingen. Also ich würde es mir nicht deswegen holen, sondern ich würde es mir holen, weil es einfach mit Abstand das geilste Fußballspiel ist und das so einen Spaß macht, das zu zocken. Ich weiß jetzt schon, mein Neffe, ich glaube, mein Neffe weiß es, ich weiß gar nicht, ich glaube, der weiß das immer noch nicht. Ich werde es ihm irgendwann schenken, das Spiel, und dann mal gucken, was er sagt, wenn er mich das erste Mal hört. Aber ja, also holt euch das Ding, Link ist in den Shownotes, ESports FC 25. Jetzt sind es, wenn ihr Early Access macht, wirklich nur noch 4 Tage. Geil. Werbung. So, Jan, dann ich mach die Premier League gleich in einem ganz kurzen Part, aber du bist ein Meister des Teasings, ne? Also du hast ja so eine Spannung jetzt aufgebaut.
Ich habe den FC Barcelona schon so bei uns in Folge 4 platziert.
Deswegen rufe ich jetzt unseren Spanien-Experten Juan El Disco. Bitte, Juan, sag uns, was los war in La Liga, in deinem Zuhause.
Hast du gesehen, wie Barca gespielt hat, nur das Ergebnis?
Ja. Ich habe mir so, 4-1, und ich habe mir sogar die Zusammenfassung dieses Spiels angeguckt und mir gedacht, ich hätte mit 17 auch gerne so Sachen gemacht wie Lamine Yamal.
Der Kerl hört nicht auf, gut Fußball zu spielen, aber ich möchte anfangen mit Hansi Flick. Und ganz kurz mit deinem ersten Gedanken, als du gehört hast, der FC Barcelona verpflichtet den ehemaligen Bayern- und Bundestrainer. Hast du gedacht, das geht gut?
Ich sag dir ganz ehrlich, ich dachte mir erst, sag mal, in was für einer Simulation leben wir hier? Das kann doch nicht wahr sein. Und dann, je länger ich drüber nachgemacht habe, dachte ich mir, ey, aber wie habe ich den Typen menschlich, aber auch, wie der den Kader gemanagt hat in dieser Triple-Saison bei Bayern geliebt. Jetzt lass es uns doch einfach mal angucken. Und das ist dann auch so ein bisschen Make or Break, weil ich glaube, er war jetzt gar nicht mal so bei mir, aber in der Öffentlichkeit war er so arg angezählt durch die Graugänse und den DFB und so. Und bei mir hat er, glaube ich, noch mehr Credit, als wie ich es wahrnehme, in der öffentlichen Wahrnehmung insgesamt so gehabt. Und dann dachte ich mir, jetzt lass uns das einfach mal angucken. Aber dass die so dermaßen losrasieren, das hätte ich ehrlich gesagt fast ausgeschlossen, so ehrlich muss ich sein.
Ich gehöre zu den Leuten, die deutlich kritischer gewesen sind dann als du und nicht wirklich gedacht haben, dass das vor allen Dingen von Anfang an so funktionieren kann. Aber Pedri hat nach dem 4-1 bei Girona gegen das Barca in der letzten Saison jeweils zu Hause und auch auswärts 2-4 verloren hat. Und es ist ja ein Derby, die sind ein Stück weiter nordöstlich zu Hause, die Herren aus Girona, und das ist schon was Besonderes, auch wenn der Club gar nicht so groß und so alt ist, aber schon was Besonderes für den FC Barcelona in Sachen Vormachtstellung auch in Katalonien. Die haben das Ding so souverän gerockt, und Pedri hat nach dem Spiel gesagt, Hansi Flick hat ihn allen mit auf den Weg gegeben, Meisterschaften gewinnt man auch, wenn man sehr gut startet und sich vorneweg schon ein Polster verschafft. Und das scheinen die alle gemeinsam verinnerlicht zu haben. Und der große Unterschied, Schmizo. Und das kannst du einfach mal machen, wenn du irgendwie, ich meine, du bist viel beschäftigt, aber eine Viertelstunde Zeit hast und Bock hast, dir Minute 0 bis 15 reinzuziehen. Der große Unterschied, vor allen Dingen zu der Zeit unter Xavi, ist, dass Barcelona von Anfang an anfängt, aggressiv draufzugehen und Fußball zu spielen, der dir als Gegner keine Ruhe lässt. Die haben eine Fitness.
Und das ist ja wirklich.
Und dafür ist ja Hansi Flick auch bekannt.
Ja, das hat die Bayern stark gemacht.
Das hat die Bayern stark gemacht, wobei ich ja finde, die Bayern unter Kovac waren deutlich verunsicherter als der FC Barcelona unter Xavi Hernandez, auch wenn da viele Sachen am Ende auch im Argen lagen und Hansi Flick nicht so viel Scherben aufzukehren hatte, wie es dann bei den Bayern ja der Fall war. Aber du, was die machen, das ist beispielhaft. Also das ist ganz viel auch, was an die beste Barca-Zeit erinnert, weil die holen sich in der ersten Viertelstunde jetzt auch bei Girona, und es ist ein Team, das zwar einen großen Umbruch erlebt hat, aber das trotzdem den Ballbesitz liebt, hat Barca über 70% Ballbesitz in der ersten halben Stunde, in den ersten 15 Minuten, und ich glaube fast auch sogar in der ersten halben Stunde. Und Girona kommt ab und zu nach vorne, aber es ist alles ein reiner Kampf für jeden Spieler bei Girona im Ballbesitz.
Muss man aber auch sagen, das erste Tor von Yamal, das war aber auch schon brillant, wie der Innenverteidiger da angedribbelt hat und gesagt hat, ach so, Ja, dann nimm du den Ball.
David Lopez.
Ob du den überhaupt reinmachst.
David Lopez ist kurz ein bisschen übermütig geworden. Und ihr könnt es auf DAZN euch in den Highlights angucken oder auch ganz 90 Minuten im Real Life. Guckt es euch an. Aber was man bei Barca bei diesem Tor hervorhebt, Schmizo, ist die Verteidigungslust der vorderen Reihe. Lewandowski, 12. Frühling. Dann hast du Rafinha gerade zum Spieler des Monats gewählt worden in Spanien. In der Form seines zumindest Barca-Fußballerlebens. Hansi Flick hat auch die erste Trophäe persönlicher Art eingeheimst, ist der Trainer des Monats geworden. Und Lamin Yamal, der attackiert, Dani Olmo, der orchestriert dahinter und auch drauf geht, wie ein Verrückter. Also der hat in der 60. Minute Spielstand oder 55., 60. ist er ausgewechselt worden, verletzt. Aber 5 Minuten vorher geht der noch drauf beim Spielstand von 3:0. Alle machen mit und das erleichtert den auch dahinter so sehr das Fußballerleben. Und es ist beachtlich, wie Lamin Yamal in dem Fall den Fehler ausnutzt, das Ding dann auch reinmacht und Barca dann sozusagen endgültig auf den Weg bringt, auch das 5. Spiel in dieser noch jungen Saison zu gewinnen, und er macht das 2:0. Du hast es gesehen in den Highlights, Schmizo, und es ist eine Reminiszenz an den Abschluss eines Lionel Messi. Also Lamine Yamal, er schießt wie Messi, er lacht wie Ronaldinho, und genau diese Kombination weckt bei allen Blaugrana, meine ich, die allerschönsten Erinnerungen. Und es ist einfach nicht mehr vermessen, davon einem Jahrhunderttalent zu sprechen. Das ist der Mann, der jetzt A gesagt hat, er möchte für immer beim FC Barcelona bleiben und eine Legende werden. Und das ist der Mann, um den du die glorreichste Zukunft dieses Club aufbauen kannst. Und wer hätte das vor einem Jahr gedacht?
Absolut. Ich bin total, also die waren weit weg von einem Champions League Contender. Wirklich sehr weit weg. Man hat sie immer so, ja, ist immer noch ein schlafender Gigant, aber das kann echt schon, dieses Jahr glaube ich das noch nicht, weil die alle noch sehr jung sind, aber ich würde eher darauf setzen, dass Barca in den nächsten 5 Jahren nochmal die Champions League gewinnt, als dass sie es nicht tun. Und das ist eigentlich absurd. Und ja, in den nächsten 10 Jahren würde ich sogar sicher drauf wetten.
Das ist eine geile These. Ganz ehrlich. Und ich finde auch, diese La Masia-Energie, die du in jedem Mannschaftsteil hast, mit Casado, der wieder gespielt hat, Kubasi sowieso, Lamine Yamal, der dazugehört, dann hat sich der eine oder andere noch verletzt. Aber
Casado ist der Sechser, oder?
Ja, genau.
Wo sie ja jetzt ein bisschen, genau. Irgendwer muss die ganzen feinen Dribbler da ja auch so ein bisschen absichern, ne? Die Holding.
Das stimmt, wobei, sozusagen, wie gesagt, also der Arbeitsethos gegen den Ball, der ist extrem ausgeprägt. Auch bei Dani Olmo, der da unfassbar auch funktioniert. Ja. Ich hätte gedacht, ey, 60 Millionen oder was haben sie gezahlt für Dani Olmo? Der bei aller Wertschätzung, aber in Leipzig öfter, wenn er denn fit war, neben das Tor als aufs Tor geschossen hat. Ich habe gedacht, okay, das ist wieder so ein Transfer in dieser Größenordnung, wo man sich relativ schnell fragt, warum? Also Ferran Torres-like oder. Aber Dani Olmo hat die Form von der Europameisterschaft, in der er jetzt auch einen großen Anteil am Titel hatte für die Spanier, einfach mitgenommen. Und genau diese Form, die haben 7:0 gegen Valladolid gewonnen, haben sie dann auch mit aus der Länderspielpause heraus wieder mit reingenommen in dieses Spiel bei Girona. Und die haben eine Vertikalität, also die spielen gar nicht mehr drumherum um den heißen Brei, sondern haben sofort Bock zu Abschlüssen zu kommen. Die haben 90 Pässe, um dich kurz mit einer Statistik zu langweilen, im Angriffsdrittel gespielt und hatten am Ende 20 Torschüsse, ganz viele aus optimaler Position. Lewandowski muss eigentlich noch 2-3 Tore machen. Und es ist, also es stimmt einfach alles. Und als Gegner, Schmizo, ganz ehrlich, des FC Barcelona würde ich mich darauf versteifen, wenn ich nicht gerade Real Madrid oder Atletico heiße. In den ersten 20 Minuten schieße ich den Ball einfach jedes Mal so weit weg, wie ich kann und gehe auf zweite Bälle und bin einfach irgendwie in der Hälfte des FC Barcelona. Denn sonst kommst du hinten gerade nicht raus. Also es ist wirklich bemerkenswert, auch also in der Mischung.
Das, was Kiel gegen Bayern hätte tun müssen.
Ja.
Ne? Eine Downside gibt's. Ferran Torres hat es ein bisschen übertrieben mit der Lust am Verteidigen und hat statt dem Ball einfach mal den Knöchel des Gegners weggetreten.
Der glatt rot gesehen, der wird jetzt, ein bisschen fehlen, aber
2-3 Mal zugucken. Aber das ist eine Randnotiz. Genau.
Die Frage ist, wie sehr hat sich Dani Olmo jetzt wieder verletzt? Der hatte bei der Nationalmannschaft was abgekriegt, musste jetzt runter nach 60 Minuten. Und der tut denen wahnsinnig gut. Also es ist ein bislang herausragender Ersatz für den so großartigen Ilkay Gündogan. Und Das ist ein Start, mit dem so gut wie keiner gerechnet hat. Egal, welche Zeitung du in Spanien aufschlägst, alle verneigen sich vor Hansi Flick und der Art und Weise, wie er mit dieser Mannschaft umgeht. Und das komplett zu Recht. Ist wirklich bemerkenswert. Und auf der anderen Seite, lass mich rübergehen zu Real Madrid.
Lass mich, weil meine Eindrücke sicher oberflächlicher sind. Aber Jan, habe ich eben auch die Highlights bei euch geguckt. Das fand ich sehr dünn. Das sind drei Alu-Treffer, von denen mindestens einer ein Tor sein muss. Das sind
von Real Sociedad wohlgemerkt, vom Gegner.
Von Real Sociedad, also das andere Real. Die hatten die extrem am Wickel. Es stand sehr lange 0-0. Es muss eigentlich 1-0 für Real Sociedad stehen. Das war wirklich mehr Glück als Verstand. Also wirklich, ja, allein das eine Ding da ans Lattenkreuz. Was wäre das für ein Tor gewesen? Herrlicher Schuss. Und was eine Wumme. Dann ziehst du dir halt, also den Elfmeter werde ich nie, also der Elfmeter, ey, wirklich, der ist der Torwart oder was? Also das habe ich noch nie gesehen. Ja. Da kommt eine Wumme auf ihn zugeflogen und der nimmt einfach die Hände einen halben Meter neben den Kopf und faustet das Ding weg. Es war komplett absurd. So, und dann, gute Nachricht, ehrlich gesagt, zwei gibt's. Sie gewinnen das Scheißding, was sie eigentlich nicht gewinnen dürfen. Es darf eigentlich höchstens ein Unentschieden werden, so wie die Chancen verteilt waren. Und Vini macht den ersten Elfer, lässt den zweiten Mbappé und sie jubeln zusammen. Das ist so bei mir noch hängen geblieben.
Ja, sie sind sehr gut im Elfmeterschießen, Real Madrid. Das ist hervorzuheben. Und sie haben in der letzten Saison die ersten vier Elfer verschossen. Jetzt haben sie 9 Tore gemacht in der Liga und 4 davon vom Punkt. 2 Vini, 2 Kylian Mbappé. Die dürfen sich aussuchen, wer schießt. Und auch bei all den kleinen Streitigkeiten, die es hier und da schon gegeben haben soll, sind sie sich in den Fällen definitiv einig, wer was macht. Und sie sind ja bislang erfolgreich. Es war jetzt kein grottenschlechtes Spiel. Also ich habe die ersten 60 Minuten gesehen von Real Madrid. Aber also was da hinten zum Teil passiert, ist schon abenteuerlich. Aber wir dürfen nicht vergessen, Schmiso Alaba fehlt immer noch. Militao hatte auch schon wieder so einen kurzen Moment. Der kam auch ein bisschen angeschlagen, meine ich, von der brasilianischen Nationalmannschaft zurück. Rüdiger hat schon mal gefehlt, auch in dieser Saison. Du hast keinen Nacho mehr dabei. Und jetzt spreche ich die Probleme an, die du hier und da auch formtechnisch schon in der Innenverteidigung hast. Und wer fehlt verletzt im Mittelfeld? Jude Bellingham ist nicht mit dabei. Camavinga ist nicht mit dabei. Ceballos hat sich verletzt, der zuletzt immerhin mal wieder reingekommen ist. Und jetzt ist Brahim Diaz in diesem Spiel mit einer Oberschenkelverletzung rausgekommen, die ihn 3 Monate wahrscheinlich daran hindern wird, Fußball zu spielen. Dazu hast du Modric in der Startelf, der nicht mehr der Allerjüngste ist. Und du merkst jetzt halt gerade, dass, ich weiß nicht, ob sie ihn vielleicht mal wieder anrufen.
Er ist schon noch sehr jung, Leute. Nicht, dass das falsch bei euch rüber ist.
Er ist schon noch sehr jung.
Nicht mehr der Aller.
Ja, Frage der Perspektive natürlich.
38 oder so.
Ja, 39 ist er. Aber das merkt man gar nicht an.
Den darfst du eigentlich gar nicht mehr in die Startelf stellen. Das ist kriminell eigentlich. Das ist Ausbeutung älterer Menschen.
Du meinst, da brauchst du eine Altersteilzeit und hin und wieder nur irgendwie so ein bisschen ein paar Minuten ran müssen.
So hat das
du, ich kann mir vorstellen, jeder hatte das Handy schon in der Hand und hat sich nur nicht getraut, bei Toni Kroos durchzurufen, aber es ist ein Notfall aktuell. Toni, könntest du uns helfen? Also ich würde es absolut verstehen, wenn das passiert, denn hey, das ist, es ist jetzt so und das ist natürlich für andere Leute aus der zuletzt zweiten Reihe gut, wie Arda Güler, dass die jetzt Startelf plötzlich spielen können, dass sie definitiv mehr Einsatzminuten bekommen.
Der hat auch diesen Elfmeter rausgeschossen, sozusagen.
Der Typ, der hat ja auch bei der Europameisterschaft begeistert im Trikot der Türkei und der hatte ja wirklich diese geile Statistik-Schmiese und in dem Fall ist es einfach eine, die kann man immer wieder hervorholen. Der hat halt 6-mal aufs Tor geschossen in der letzten Saison. Wie viel Tore hat er gemacht? 6. Also es ist einfach eine 100%-Quote gewesen, was die Abschlüsse anging in der letzten Saison bei Arda Güler.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Reden wir von nur Torschüssen aufs Tor?
Nee, grundsätzlich. Grundsätzlich. Wir reden nicht von geblockten Schüssen oder Schüssen.
Er hat
6-mal geschossen und 6-mal war der Ball drin. So ist meine Lesart dieser Statistik. Und Real Madrid ist mit einem 22-Mann-Kader in diese Saison gegangen und sie haben eben nicht diesen Unterbau, auch wenn sie eine hervorragende Akademie machen, wie der FC Barcelona, beziehungsweise sie und Raúl preist die jungen Spieler immer wieder an. die er als Trainer der zweiten Mannschaft natürlich auch kennt und vor allen Dingen auch auf dem Platz sieht, auch bei sich sieht. Aber es schafft halt keiner den Sprung, weil die Durchlässigkeit bei Real Madrid einfach nochmal schwieriger irgendwie hinzubekommen ist als beim FC Barcelona, der natürlich aus der Not heraus handelt. Aber ich bin gespannt, wie sie das machen in nächster Zeit. Denn also Endrick und Rodrigo, der eh immer mehr Spielzeit will, die kommen gar nicht jetzt drum rum, als die ganze Zeit mit auf dem Platz zu sein. Auch wenn Bellingham und Camavinga hoffentlich bald wieder mit dabei sind aus Real Madrids Sicht. Aber du, das Positivste, und du hast es angesprochen, ist, die sind weiterhin ungeschlagen. Die sind das Opfer, das immer überlebt. Nicht nur in der Champions League in den letzten Jahren, sondern eben auch in der Liga. 37 Ligaspiele in Summe ohne Niederlage, saisonübergreifend. Aber also ich freue mich wahnsinnig auf den Klassiko, 26., 27. Oktober, relativ früh in der Saison. Also das kann dem FC Barcelona, sage ich, Stand jetzt nur recht sein. Wir werden vor Ort sein, so wie ich das vernommen habe. Also das kann auf jeden Fall ein wunderbares Erlebnis werden in Barcelona.
Also da werden die Graugänse fliegen, das sage ich dir aber.
In Madrid wird gespielt, meine ich, oder? Der erste.
Aber das gefällt mir, das also die Real Madrid ist sozusagen der Kameramann in einem Horrorfilm, ne?
Genau.
Der Kameramann kann ja nicht sterben. Die kriegen es irgendwie immer hin. Ja. Jan, lass mich noch eins einschieben, bevor ich gleich ein bisschen was noch ganz kurz zur Premier League. Oder bist du durch mit La Liga? Sorry.
Ich bin durch mit La Liga. Gibt noch zwei andere Mannschaften, kommen, die nehme ich mit rein. Atletico und Villarreal, die auch noch ungeschlagen sind. Geht relativ eng zu da vorne. Also direkt hinter Real Madrid, das aber eben 4 Punkte Rückstand hat auf Barca. Und ist echt eine Guck-Empfehlung. Also das haben wir lange im Prinzip auch nicht sagen können, Schmizo. Aber wenn ihr Bock habt und ein bisschen Zeit habt, guckt euch den FC Barcelona unter Hansi Flick an. Es lohnt sich.
Und auch wenn ihr gar keine Zeit habt, Leute, dann geht ihr jetzt mal bitte an euer Handy, wenn ihr es eh schon in der Hand habt. Geht auf Instagram.
Yes.
Folgt der Seite Lauschangriff FC. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja an Platte und Schmieso auch noch folgen.
Bist du bei Instagram?
Aber Hauptsache, ja, du bist, glaube ich, Jan.Platte, oder? Ich bin Flo Schmieso. Ich hätte so gerne den Händel Schmieso, aber er ist leider blockiert von irgendwem, ohne Posts und, aber egal, anderes Thema. Oder bist du Jan.Platte oder Jan.Platte?
Frag mich das nicht, aber ich bin da.
Du bist so geil. Also ihr werdet ihn finden, wenn ihr wollt. Wichtig ist, Lauschangriff mit 3 FC folgen, dann auf den Post gehen, den wir euch zu unserem Gewinnspiel, das ist übrigens unser Gewinnspiel, ist ganz wichtig, das hat so rechtliche Gründe, warum ich das sagen muss, dann liked diesen Post, nachdem ihr die Seite geliked habt und kommentiert eure 3 liebsten Zocker-Buddies, mit denen ihr gerne das neue FC 25 zocken würdet und schon seid ihr im Pool und 3 von euch werden wir das Ding schenken. Und der Gag ist, das ist eine Sonderversion, wo man den deutschen Kommentar nicht ausstellen kann. Das haben wir Nein, das ist absoluter Quatsch. Nein, ihr kriegt einfach die Version von FC 25 for free zugeschickt. Wie gesagt, einfach mitmachen auf Instagram, auf dem Lauschangriff FC-Kanal. Wir freuen uns und da gerne auch, das müssen wir auch gleich noch machen, die Fanfragen. Gott, komm, ich renne jetzt ganz schnell durch die Premier League, sonst wird es hier zu lang. Liverpool, sehr unnötig, sehr unglücklich von Nottingham Forest, die erste Niederlage kassiert. Ich glaube trotzdem, das ist ein Top-Saisonstart unter Arne Slot, aber das ist ein Muster, was jetzt schon ein paar Jahre sich durchzieht. Mangelnde Effizienz vor dem Tor, weil das ist eigentlich skurril, dass die überhaupt 0-1 in Rückstand geraten. Und in Anfield verlieren sie ja eigentlich so selten. Jetzt ist es mal wieder passiert.
Schönes Tor aber von Callum Hudson-Odoi, muss man ganz ehrlich sagen.
Wahnsinn, ne? Wie der den an den Innenpfosten nagelt. Supergeil. Arsenal. Ganz großer Respekt. Ich habe zwar auf sie getippt, aber ehrlich gesagt nur irgendwie, weil ich komplett mal meinem Bauch vertraut habe, weil eigentlich in Abwesenheit von Declan Rice und Ødegaard in Tottenham, die gerade für mich so oder ohne die ganz großen 3, City, Liverpool, Arsenal schwimmen über alles, für mich ist der 4. heißeste echt Tottenham, geiler Trainer, geile Spielanlage, gut in die Saison gekommen, mit einem Mittelfeld, Jorginho, Thomas Partey, Gabriel Martinelli, das Nord-London-Derby in Tottenham zu gewinnen, im Tottenham Hotspur Stadium, viel mehr geht nicht. Also das war echt ein erster fetter Pflock, den Arsenal mal reingerammt hat in die Saison. Großen Respekt. Und dann ist mir noch einer aufgefallen, ich weiß gar nicht, ob den einer kennt.
So ein junger Norweger, oder?
Junger Norweger, 24 Jahre erst, wirkt mir noch etwas roh in seinen Bewegungen, aber den solltet ihr euch mal merken, könnte sein, dass der irgendwann mal in vielen Jahren ein ganz großer wird, denn er hat sich gesagt, wie, mein Manchester City liegt zu Hause 0-1 gegen Brentford hinten, ich mach mal kurz meine Saisontore 8 und 9 nach 4 Spielen. Und was soll man machen? Also Leute, wenn in Erling Haaland sich nicht verletzt.
Hast du das durchgerechnet? Also wenn er den Schnitt aufrechterhält, wo kommen wir da raus? Irgendwas bei 8, bei Ende 70?
Bei 80 Toren, ja. Jan. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Ich wünsche mir ja so ein Stück weit Arsenal, weil sie es einfach mal verdient haben. Ich bleibe dabei, dass ich nicht glaube, dass es zum Pep-Abschied was anderes als eine Meisterschaft geben wird. Und Erling Haaland scheint ganz meiner Meinung zu sein.
Ja, und dann ist es auch in England, wobei das ist bei ihm ja kein Wunder. Auch wieder ein Spieltag der echten Neuner. Genau, er unglaublich, vor allen Dingen auch, wie er das macht nach dem langen Ball von Ederson, der, wenn ich es richtig aufgeschnappt habe, zum vierten Mal ein Tor vorbereitet in der Premier League.
So ist es.
Und das ist ja irgendwie das Geile, finde ich, dass du einen Torwart hast als Manchester City, der sein linker Huf ist bekannt, der aber auch die Fußballintelligenz mitbringt, zu sehen, wenn es mal die Möglichkeit gibt, irgendwie Tiefe zu generieren, denn für gewöhnlich stehen die Gegner ja weit hinten drin gegen Man City, dann macht er das auch. Ich meine, unter Guardiola waren lange Schläge, vor allen Dingen von Innenverteidigern, komplett verboten jahrelang, die standen auf dem Index, aber das Ding so vorzubereiten und wie Haaland das dann macht, einfach nur großartig. Also, ja. Schon beachtlich.
Jan, lass uns schnell noch, ich mach mal kurz mein Handy hier auf, zwei Fanfragen mit reinnehmen. Leute, danke, dass ihr wieder fleißig gepostet habt. Gibt es nächste Woche natürlich wieder genauso die Chance. Da wird Sascha auf unserem Lauschangriff FC-Kanal wieder für sorgen. Grobaldo 83 hat gefragt, ist Deutschland schon wieder in der Weltspitze im Herrenfußball oder erst auf dem Weg dorthin? Ich nehme mal an, du meinst die Nationalmannschaft. Und ich sage ganz ehrlich, das ist absolut top of the pops für mich. Deutschland wird auf jeden Fall einer der Favoriten sein in Sachen WM-Titel 2026. Umbruch hin, Umbruch her, den haben sie gut gemeistert. Ich sehe auch außer Spanien niemanden, den ich als ganze Mannschaft für besser halten würde. Das sind für mich die Top 2. Ich bin gespannt, ob die Brasilianer wieder in Form kommen. Die sind gerade weit weg davon, ein Weltmeisterschaftsfavorit zu sein. Argentinien sehe ich gerade auch nicht so stark, wie ich Deutschland, Spanien sehe. Und dann bleiben natürlich noch die mit den unfassbaren Einzelkönnern, aber langsam. Also bei England warten wir auf den Trainer. Ja. Ich finde, bis dahin, solange es Lee Carsley ist, kann man das nicht einschätzen. Und den Franzosen musst du immer alles, ich weiß, das ist eine schwammige Aussage, aber ja, wenn die alle wieder sich gut verstehen und am Rad drehen, dann kann Frankreich immer die WM gewinnen. Aber ich finde wirklich, gerade ist Deutschland ganz, ganz vorne.
Schmizo, ich mache weiter, weil ich kann da nichts ergänzen. Ich habe aber was von Felix Jens.Oster, wenn das richtig ist, aber ich glaube, der war das, der gefragt hat, was sind für euch, und ich füge einfach das bislang ein, die besten und schlechtesten Transfers in der Bundesliga. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, nach 3 Spieltagen jetzt über jemanden zu sprechen, der erstaunlich schlecht performt, macht für mich noch gar keinen Sinn. Ich zitiere Ole Werner, der auch gesagt hat, und das galt dann eher nicht für Spieler, sondern für Clubs, lass uns nach 8, 9, 10 Spieltagen das erste Fazit ziehen, dann hat das, glaube ich, ein bisschen mehr Fundament. Aber komm, gehen wir auf die positiven Geschichten, und da ich so sehr drauf rumreite, ziehe ich das auch durch. Echte Neuner, wobei du vielleicht gleich sagst, Alter, das ist gar kein echter Neuner, aber Ermedin Demirovic spielt zumindest ganz vorne drin beim VfB Stuttgart bislang, macht 2 Tore aber jetzt.
Typ hängende Spitze. Ich würde ihn als hängende Spitze.
Ja, aber der hat die Fähigkeiten, einfach auch ganz vorne drin zu spielen, macht jetzt auf jeden Fall die beiden Buden beim Auswärtssieg in Gladbach, und ich sag dir, der Typ hat für mich mit allem, was der mitbringt, vor allen Dingen auch mit seiner Art, einfach Bock auf alles zu haben. Dem traue ich auch zu, jetzt in der Champions League im Bernabeu am Dienstag gute Sachen zu machen für den VfB Stuttgart. Das Zeug, Serhou Guirassy zu ersetzen. 1-1, schwierig mit denen, was hat er gemacht? 28 Toren, aber hey, der ist kurz da in Stuttgart und ist bislang derjenige, der für sie auf jeden Fall ganz entscheidende Sachen macht. Das ist, und ich bleibe bei einem anderen Stürmer dann auch noch, der mich bislang überrascht hat. Jemand, der mir wirklich Respekt abnötigt bislang, Demirovic. Und Junior Adamu, der hat das jetzt gegen Bochum auch gut gemacht. Da können Leute sagen, okay, ist nur Bochum. Aber ey, der hat in Freiburg so gut wie keine Rolle gespielt. Also ich glaube, mit dem waren sie auch in vielerlei Hinsicht unzufrieden, wenn ich das irgendwie richtig mitgekriegt habe in der letzten Saison, was auch immer dann da genau los gewesen ist. Aber ich sag dir, möglicherweise reden wir in einem halben Jahr über Junior Adamu, den ich in Salzburg häufiger gesehen habe und dem ich definitiv zutraue, jetzt einer zu sein beim SC Freiburg, der dafür sorgt, dass es weiter so gut läuft unter Julian Schuster, was ja auch nicht jeder gedacht hat. Und du?
Ja, ja, ganz toller Saisonstart, ja. Wirklich. Das ist, dieses Streicherbe wiegt sowas von viel und nur gegen die Bayern verloren, sonst sieht das echt gut aus.
Aber du und deine persönlichen Positiv- Picks.
Genau, bislang. Wir haben uns ja geeinigt, die Negativen, das habe ich ja schon gemacht, also Jadon Sancho, Chelsea, jetzt wurde er mal eingewechselt, hat auch einen Impact gehabt, aber da warte ich nochmal ab, in der Bundesliga ist mir das auch deutlich zu früh, das fände ich auch ehrlich gesagt respektlos bei irgendwem jetzt schon, weil ich habe auch keinen, wo ich sagen würde, verstehe ich sowieso von vornherein gar nicht, was soll das denn, ja. hatte ich jetzt in der Größenordnung nicht. Ich bin auf Guirassy beim BVB total gespannt. Ich glaube, das kann richtig geil werden, aber wir haben es halt noch nicht gesehen. Wen wir schon gesehen haben, so ein Sleeper für mich, Fabian Rieder, der Schweizer, den sich der VfB geholt hat. Alter, was macht der für Standards? Er hat dieses absolute Traumtor gemacht da neulich zum 3-2 gegen Mainz war es, glaube ich.
Na, wobei, da hat Robin Zentner ein bisschen mitgeholfen, aber grundsätzlich war der Freistoß gut. Aber es stimmt.
Aber von wo haut der den rein? Jetzt zwei perfekte Ecken auf den Kopf deines neuen Lieblingsspielers. Also Fabian Rieder ist ganz heißer Scheiß. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Glaube ich auch übrigens ganz wichtig. Ich habe letzte Woche über den VfB gesprochen, dass die jetzt mal ihren ersten Saisonsieg haben nach zwei sehr unglücklichen Spielverläufen. Wichtig. Da war er ein Riesenteil von. Und da muss ich in mal so jetzt, wir sind ja oft ganz oben und ganz unten in der Tabelle. Jetzt gehe ich mal so ins Mittelfeld. Ich glaube, dass Borussia Mönchengladbach einen Mega-Job gemacht hat, sich Kevin Stöger, allein das eine Dribbling vor dem Tor jetzt am Wochenende, wo der gegen vier Mann sich durchsetzt, den Ball irgendwie dann wiederkriegt, ihn rüberschädelt und so das Tor vorbereitet, plus Tim Kleindienst. Das ist eine Kombination. Ich finde das so geil, weil ich glaube, Gladbach hat ganz schön Lehrgeld dafür gezahlt, dass sie gesagt haben, jetzt sind wir da, wir bauen uns jetzt einen richtigen Champions-League-Kader mit Thuram und Plea und so geilen Namen und so. Das ist perfekt, was sie jetzt haben. Das sind Leute, die Fußball primär arbeiten, aber fußballisch einfach geile Fähigkeiten haben. Ich glaube, da hat Gladbach mit Stöger und Kleindienst einen Top-Top-Job gemacht. Und Kleindienst, Nationalmannschaft, das Thema wird, ich glaube, nicht nur in meinem Kopf, auch immer spannender.
Ja, keine Widerworte. Ich meine, es ist na klar unglücklich gelaufen. Ich glaube, die haben seit Februar zu Hause nicht gewonnen, grundsätzlich Gladbach. Aber mit den beiden machst du auf kurz oder lang alles oder ganz viel richtig da vorne? Gar keine Frage. Super Typen.
Ja, und da geht es nicht darum, dass ich sage, die werden dadurch sich für Europa qualifizieren. Nein, sondern genau das Gegenteil. Keine Spinnereien, sondern diesen Verein erstmal wieder in die Stabilität führen. Und so weit ist der Weg aus der Stabilität in der Bundesliga nach Europa dann übrigens nicht mehr.
Ja, das stimmt.
So würde ich es mal sagen. Ja. Jan, mein Lieber.
Schmizo.
Haben wir schon ein bisschen Überlänge?
Ja.
Ich würde sagen, ich sage noch mal ganz kurz, denkt an unser Gewinnspiel, weil wir würden uns echt freuen, euch da eins von drei Spielen nach Hause hauen zu dürfen. Ich danke dir. Ich mache mich jetzt so langsam auf den Weg, gehe mal was Mittagessen hier in der Kölner Innenstadt und dann geht es für mich nach Österreich. Da mache ich noch mal ein bisschen Urlaub und jetzt muss ich noch einmal gucken, dass ich keinen Stuss erzähle. Jan, ich habe dann auf der Platte Union Berlin gegen Hoffenheim.
Ui.
Offensichtlich möchten meine Chefs diese Ehe zwischen mir und Hoffenheim in kommentatorischer Hinsicht früh in der Saison festigen. Ich bin sehr gespannt. Und ich sag's ganz ehrlich, ich habe auch da wieder gar kein gutes Gefühl. Und ich wünsche es mir irgendwie für Pellegrino Matarazzo, aber das wird ganz schwer. Und dann am Sonntag habe ich ausnahmsweise das einzige Mal in der Saison bei RTL das späte NFL-Spiel, weil Björn Werner, der Ex-Indianapolis-Colts-Spieler, mit Stecko zusammen nach Indianapolis fliegt und die uns das Spiel von den Colts früh live aus dem Stadion aus den USA übertragen. Mega geil. Und zur Entschädigung dafür darf ich die 49ers gegen die Rams machen. Und die haben mich gestern beide dermaßen enttäuscht, dass ich jetzt schon so heiß bin, rauszufinden, woran das denn eigentlich lag. Also, ein Traum. Das ist die Woche, die vor mir liegt, Jan. Bei dir?
Ich blicke nur auf Morgenschmiese und hoffe, dass du natürlich, wo auch immer du in Österreich sein wirst, findest, Champions League zu gucken. Ich mache mich bei hoffentlich besserem Wetter als ihr heute Mittag am Montag in München irgendwann auf dem Weg in Richtung Arena. Die spielen gegen Dynamo Zagreb. Das neue Champions League-Format geht das erste Mal sozusagen on air. Und ja, die Bayern nach der wirklich sehr guten Kieler Nummer jetzt mit der klaren Zielsetzung auch erfolgreich zu starten gegen den Dauermeister aus Kroatien, der allerdings sein Spiel am Freitag, ich habe es ein bisschen gesehen, gegen Hajduk Split in die Hose gesetzt hat, in den Sand gesetzt vielmehr. Aber ich habe Bock drauf. Ich habe tatsächlich Bock drauf, dass jetzt endlich wieder die Hymne erklingt und das ist Champions League.
Aber sorry, du bist im Stadion.
Ich bin morgen im Stadion.
Du machst das Einzelspiel. Okay, genau. Sehr gut. Ich mache übrigens Konferenz, aber das nur am Rande, nur dass ich weiß, was ich einschalten muss. Aber ich werde so ein bisschen hin und her seppen, glaube ich, zwischen dir und Konferenz und da freue ich. Ich bin einfach so gespannt, wie dieser Champions League Modus ist. Ob das einen Einfluss auf die Spieler hat oder ob die erstmal einfach nur Fußball spielen. Manche sagen ja, ey, jetzt ist ab Spieltag 1 all in. Weil wir können alle das nicht. Früher konntest du dir so ein bisschen einen Plan in der Gruppe zurechtlegen. Oh, die müssen wir schlagen, dann werden wir mindestens Zweiter. Jetzt? Es weiß keiner. Nee,
es weiß wirklich keiner.
Wir zusammen lernen.
Wir machen zusammen alle die ersten Erfahrungen. Auf jeden Fall Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Champions League Fußball Schmieso.
Stimmt, die haben ja sogar, genau, die Europa League startet etwas später, weil sie das so als erste Bühne, haben sie einen CL-Exklusivspieltag gemacht, ne? Aber du bist nur am Dienstag im Einsatz.
Ich bin nur am Dienstag im Einsatz, genau.
Ja. Das finde ich jetzt aber enttäuschend. Ja, ich hätte dich gerne alle drei
Für die Konferenz hat es nicht gereicht am Mittwoch oder Donnerstag. Frag mich nicht, wieso.
Oh, da werde ich aber mal sehr genau hinhören, was da für Raketen am Start sein müssen, dass die sich leisten können, den FC25-Kommentator zu Hause zu lassen. Donnerwetter, da muss aber Zutrauen ins Personal da sein, das ist eine gute Nachricht.
Das ist groß, zu Recht bei der Sohn. Absolut zu Recht. Schmieso.
Jan, mein Lieber.
Auf.
Sehr schön war's.
Zum Mittagessen, mein Lieber.
Wieder sein Handy
viel Spaß in Österreich.
Noch, also ich schenke dir noch ein Handystativ, schenke ich dir noch, weil das ist mir ein bisschen zu wackelig.
Weißt du, was ich heute gemacht habe? Ich war letzte Woche beim Handyschrauber meines Vertrauens und habe mir für 139 Euro eine neue Scheibe geholt, weil mir das Ding auf den Stein gefallen war. Und jetzt gehe ich heute im Treppenhaus 2 Meter und es macht Klatsch. Nee. Und eigentlich könnte ich heute schon wieder hingehen. Du sollst mir kein Stativ schenken, Schmieso. Du sollst mir bitte ein neues Handy schenken. Aber du hast doch irgendwo noch 14 rumliegen.
Aber wie kann man denn ohne Handyhülle?
Nein, ich habe eine Handyhülle, aber ich kaufe letztes Mal und lasse es dann gleich einbauen, da diese neue Scheibe, Originalscheibe natürlich, pipapo, weil das Handy soll noch ein bisschen länger im Gebrauch sein und sag, und ich hätte gern noch diese Sicherheitsfolie oben drauf. Ja, ich guck mal kurz. Und genau die war natürlich nicht vorhanden. Und ich, Döspaddel, hab's na klar nicht gepackt, da irgendwie in der letzten Woche woanders hinzugehen und mir dieses Ding draufkleben zu lassen, was im Zweifelsfall genau für solche Stürze gemacht ist. Ja, jetzt geht's, du weißt nachher wohin. Du gehst Mittagessen und ich kümmere mich um neues Display.
Aber gut, Leute, ich hab's schon immer gesagt, Jan Platte, der hat einen Sprung in der Scheibe. Oder so ähnlich. Macht's gut.
Adios.
Oh, aber nochmal. Juan El Disco. Bis nächste Woche.